Die BBL-Saison ist zu Ende. Wir schauen nach hinten, wir schauen nach vorne und wir schauen zur Seite, denn wir haben einen Studiogast, der ist nicht nur deutscher Meister, sondern auch noch Finals-MVP. Wir fangen aber an mit dem entthronten Champion, heute im Podcast Abteilung Basketball. Die Systeme laufen. Guten Tag. Zum letzten Mal in dieser Saison, Alex.
Guten Tag.
Letzter Podcast, 2017, 2018, oder? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, wir haben ja noch ein Quali-Fenster.
Dürfen wir nicht
das
vergessen.
Das uns beide betrifft.
Nationalmannschaft spielt Ende nächster Woche, 29. Juni. Weiß gar nicht, wer das erfunden
hat. Gegen ein sehr starkes österreichisches Team.
Mit Juni statt Juni.
Das weiß ich auch, das verstehe ich auch nicht.
Ja, um Juni und Juli besser auseinanderzuhalten.
Dann sagt man ja auch Juli.
Warum? Juno und Juli.
Ja, das ist die zwei großen J.
Jedenfalls sind die Spiele am 29. Juni gegen Österreich und am 2. Juli. In Novi Sad, wo Alex wieder vor Ort sein wird, um einen dieser tollen Filme zu drehen.
Mal schauen, wie toll er wird.
Ich bin mal gespannt, inwieweit er sich vom ersten Film unterscheidet.
Ich auch. Es sind auf jeden Fall andere Spieler dabei, das ist mein Vorteil. Also deshalb glaube ich schon, dass man da ein paar andere Eindrücke auch sammeln kann.
Wir müssen Gas geben, denn wir haben in diesem letzten Podcast zwei fette Themen. Natürlich das Thema Deutsche Meisterschaft für den FC Bayern München.
Deutsche Basketballmeister 2018, FC Bayern München.
Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch
natürlich an den FC Bayern München. Wir werden später hier einen Gast haben, einen deutschen Meister.
Oh ja, wirklich?
Ich denke,
wer ist es denn?
Ich muss mir das mal angewöhnen, das werde ich glaube ich nie mehr lernen, dass in der Beschreibung wahrscheinlich stehen wird, wer es ist.
Ich kann ja auch nur schreiben.
MVP, genau. So, ja, die Bayern sind Meister nach 2014 nun auch wieder, beziehungsweise sie waren schon 1947 und 1949 deutscher Meister und 1954 und 55. Und ich habe tatsächlich, und das ist frustrierend, weil alle Recherchen, die ich in dieser Saison durchgeführt habe, von Frido Frei angefangen, über die erste deutsche Basketballmeisterschaft 1947, da wollte ich wirklich wissen, wie die abgelaufen ist. Mhm. Also wer hat da gegen wen gespielt, wie war das organisiert? Du findest einfach mal nichts. Also keine Ahnung. Also irgendwie findest du mal eine Zeile irgendwo und auch mal einen Namen. Aber nach einer Stunde habe ich auch gesagt, jetzt reicht's mir. Also jedenfalls damals waren die Bayern auch Meister. Wir reden natürlich im Wesentlichen von der Basketball-Neuzeit und dann ist es der zweite Titel nach 2014. Wir reden aber zuerst über Brose Bamberg.
Oh.
Denn?
Da ist einiges los.
Da gab es heute, wir haben übrigens heute Montag, also wir haben natürlich den Podcast einen Tag vorgezogen. Natürlich nicht, aber weil wir dachten, es ist näher dran am
Finale. Weil wir früher frei haben wollen.
Und wir wollen früher in Urlaub.
Der unterbrochen wird vom Qualifenster.
Genau.
Du bist auch in Braunschweig, gell?
Ich bin auch in Braunschweig, ja. Und die Bamberger haben eine Pressekonferenz abgehalten, vor wenigen Minuten.
Das ist in der Tat so.
Um 10.30 Uhr, jetzt ist es 11.26 Uhr, zur Information. Wir werden gleich mit Rolf Beyer, dem Geschäftsführer von Brose Bamberg, reden, der auf der Pressekonferenz Folgendes verkündet hat. Also nochmal kurz zur Reihenfolge, Deutsche Meisterschaft, Bayern, Finale, Studiogast gleich.
Gleich.
Jetzt
auch Bamberg. Gratulation an Alba für eine fantastische Saison an dieser Stelle. So viel Zeit sei dafür aufgewendet.
Genau. Und also das ist jetzt, soll jetzt nicht despektierlich sein gegenüber dem deutschen Meister. Wir wollen nur einfach, in irgendeiner Form brauchen wir einen Ablauf. Und wir fangen einfach mit Bamberg an, weil die haben Folgendes verkündet. Sie werden in der Champions League spielen in der kommenden Saison international. Sie werden...
Zur Verwunderung vieler, muss man auch sagen.
Ja. Da haben sie mit denen gesprochen, mit der Champions League, und haben in der vergangenen Nacht, hat Rolf Beyer der Euroleague geschrieben, dass sie raus sind. Also die Euroleague und der Eurocup gehören ja zusammen, muss man sagen.
Und Euroleague hatte schon ausgeschickt, dass Bamberg Teil des Eurocup-Rosters wäre.
Zu dem Prozedere werden wir dann gleich Rolf noch fragen, wie das genau vonstatten gegangen ist. Zweitens, sie wollen mit einem jungen, frischen Kader an den Start gehen. 12 Mann, also etwas eindampfen die ganze Geschichte, weil sie natürlich so eine, ja, leicht oder schwer defizitär momentan durchs Leben gehen und Altlast, wenn man das so sagen will, abtragen müssen aufgrund von schlechtem Scouting. O-Ton Pressekonferenz, hat man jetzt einige Verträge, die in der kommenden Saison eben den Etat noch belasten. Und dementsprechend muss man etwas kleinere Brötchen backen, wie sagt man in Franken?
Brödle?
Brödle.
Na, Weckle?
Weckle.
Weckle. Ah, Weckle. Das muss ich ja sagen.
Ganz stark, ganz stark. Ah. Und der nächste Punkt war, dass sie den Trainer zum Ende der Woche verpflichten werden. Also News, wer neuer Trainer wird, Ende der Woche. Es wird nicht John Patrick sein. Und das war das, waren die Hauptpunkte. Wir werden jetzt Rolf Beyer anrufen und werden mit ihm über diese Punkte reden und versuchen so ein bisschen, ja, noch über diese Pressekonferenz hinaus, die wichtigsten Fakten haben wir jetzt genannt, noch das ein oder andere rauszukitzeln. Gerüchte, Namen, wer bleibt, wer geht, wer kommt.
Boulevardkörner ist
ja, oh, das glaube ich, das ist da, Boulevard, nee. Aber gut, wir werden mal anrufen jetzt bei Rolf und werden mal gucken, was ist Sache beim jetzt entthronten deutschen Meister.
Und sozusagen dem Insta-Favoriten auf den Champions-League-Titel, kann man das sagen?
Ja,
und ist vielleicht,
ja, pass auf, schwierig. Weißt du, was Rolf auf der PK noch gesagt hat? Andere Vereine werden unserem Weg folgen.
Ja, genau, stimmt. Ja,
also es ist nicht nur, wir gehen jetzt da raus.
Das klingt so, als wüsste er mehr.
Genau. Ja. Und das Thema Panathinaikos hängt ja auch noch im Raum.
Ja.
Und vielleicht auch das ein oder andere Eurocup-Team.
Wenn Euroleague das so ausgeschickt hat, fälschlicherweise, also kann natürlich sein, dass dann noch andere nicht stimmen.
Ja, ja, also, und es gab auch Nachfragen, ob das jetzt vielleicht so ein neuer Trend ist. Ja, also das jetzt so, man könnte ja vermuten, dass es so einen Domino-Effekt hat. Eine Mannschaft geht vor und dann trotten andere hinterher, weil sie sagen, in diesen Closed Circle mit der Euroleague, da kommen wir eh nicht rein.
Ja.
Und jetzt machen wir einfach mal unseren Blues auf der Fieberseite. Wir rufen an bei Rolf Beyer. Guten Morgen nach Bamberg. Hallo Rolf.
Grüß dich, Mike.
Guten Tag.
Ja.
Hi, Alex.
Alex ist natürlich auch am Start, logisch. So, wir haben den Hörern gerade schon gesagt, die wichtigsten Punkte der PK haben wir verkündet bereits und wollen jetzt über die einzelnen Fakten kurz reden. Du hast angefangen mit, der Kader muss ein bisschen frischer, ein bisschen jünger werden, neue Spieler ranführen. Jetzt ist die Vertragssituation ja so ein bisschen schwurbelig. Im Gegenteil, ist eigentlich relativ klar. Ihr habt relativ viele Spieler ja noch unter Vertrag für die kommende Saison. Führ uns doch mal so ein bisschen durch die aktuelle HR-Situation bei Brose Bamberg, wie ihr das mit den Verträgen handelt in der kommenden Saison, mit den Spielern, die ihr vielleicht gar nicht mehr unbedingt weiter beschäftigen wollt. Wie ist da so der Stand?
Also es ist ja jetzt nicht so, dass es ein ganz dickes Bündel ist, über das wir reden. Wir sprechen über drei oder vier Namen, die zu diskutieren sind. Die werde ich jetzt hier öffentlich nicht im Einzelnen anfassen. Das ist, glaube ich, klar. Das gebietet auch die Fairness. Und da gehen wir unsere Schritte. Da sind wir auch in sehr, sehr dezidierten Gesprächen. Und dann gibt's das zu verkünden, wenn's soweit ist. Also seht's mir nach, dass ich
jetzt
den Gerüchten vielleicht noch nicht Vorschub leisten kann, aber es ist, glaube ich, klar, über was man sprechen muss, genau. Offensichtlich. Ja.
Das Hauptthema ist natürlich, bevor wir dann am Ende nochmal auf die Personalsituation kommen, dass ihr in der kommenden Saison in der Champions League spielen werdet. Und der Euroleague und somit auch dem Eurocup den Rücken gekehrt habt. Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen? Was ist der Hintergrund?
Also das ist, die Entscheidung hat viele Facetten. Ich glaube, im Wesentlichen ist in der Pressekonferenz ja auch angeklungen. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, die uns am Schluss dazu bewogen haben, diesen Schritt zu gehen. Natürlich ist es so, dass die Euroleague sicherlich sportlich das wertvollste Format ist. Aber das, so blöd es jetzt klingt, das Ausscheiden jetzt in der BBL hat uns natürlich auch eine Entscheidung leichter herbeiführen lassen, als es vielleicht anders gewesen wäre, wenn man Meister geworden wäre. Aber wir haben uns die letzten Monate sehr intensiv mit dem Format auseinandergesetzt, auch in sehr offenen Gesprächen. Und wir haben ganz klar zum einen das Gefühl vermittelt bekommen von der Champions League, dass sie uns wollen. Was uns erst einmal der zeigt, welchen Stellenwert wir als Bamberg, als Brose Bamberg im europäischen Basketball haben. Das ist jetzt aber ein rein emotionaler Faktor. Es haben auch einige harte Fakten dafür gesprochen, dass wir diesen Weg gehen. Und ich habe mich mit dem Patrick Komnenos, mit dem CEO der Champions League, jetzt die letzten anderthalb Jahre mehrmals getroffen, einfach auch um zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich muss ganz klar sagen, dass sie einen sehr guten Job gemacht haben letztes Jahr und dass sie auch wenn ich vor einem Jahr sicherlich noch zweifeln gewesen wäre, dass sie durchaus ihre Hausaufgaben gemacht haben und dass sie als Wettbewerb durchaus Fahrt aufnehmen. Mhm. Wie lange das dauern wird, bis sie mehr Fahrt aufgenommen haben oder noch mehr Fahrt, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es durchaus Clubs gibt, die genauso wie wir denken, die auch weiterdenken werden und die unserem Beispiel auch folgen werden. Das war sicherlich ein Punkt. Wir haben sicherlich auch einen Punkt, der uns immer wieder beschäftigt hat, ist das Thema Nationalmannschaft. Als Club steckt man immer in dem Dilemma zwischen Abstellungen für den wichtigsten Anker einer Sportart, aber dem konnten wir bisher nicht nachkommen. Und das war auch ein Punkt, der uns bewogen hat. Genauso wie das Format, genauso wie die Chance mit dem konsolidierten Weg, den wir jetzt ja einschlagen wollen und müssen, auch die Chance auf einen Erfolg zu haben. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, wir knicken jetzt ein vor unserer eigenen Courage. Aber wir müssen auch realistisch sein und ich bin eigentlich ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir mit Brose diesen Weg auch einschlagen, auf einer neuen Plattform anfangen. Und ich hoffe, dass wir auch durchhalten. Davon gehe ich jetzt aber erstmal aus. Ja.
Rolf, aus der Geschichte entwickeln sich natürlich so viele Fragen, dass man da einen eigenen Podcast rausgestalten
könnte. Wahrscheinlich, ja.
Ich versuche mal, oder wir versuchen mal, zwei, drei Geschichten, die mir sofort ad hoc eingefallen sind, zu diesem Thema schnell aufzuarbeiten. Da ist natürlich erst einmal, also vor dem Hintergrund, Euroleague und FIBA, das sind halt zwei verfeindete, muss man fast sagen, Verbände. Ihr geht jetzt in das andere Lager hinüber, zur FIBA. Ich vermute mal, ihr habt noch keine Reaktion bekommen von der Euroleague oder wissen die oder habt ihr mit denen vorher das schon abgeklärt oder wissen die schon irgendwas beziehungsweise?
Nein, die wissen's. Wir haben es ihnen geschrieben. Mhm. Allerdings muss man natürlich im Timing jetzt auch das abstimmen zueinander, bis wesentliche Entscheidungen gefallen waren und die Tinte auch trocken war und unter Vereinbarungen. Es hat ja so viele Facetten, das Ganze auch im Impact in der BBL mit den Startplätzen. Das war ja auch so ein Thema, wo wir ein bisschen das Zünglein an der Waage sind innerhalb der Qualifikation. All diese Dinge, die waren auch zu klären, sowohl mit der BBL als auch mit der Champions League. Insofern war das klar eine abgestufte Kommunikation. Ich habe gestern Abend Jordi, Bertomeu und Ed Scott einen Brief geschrieben und ihnen auch die Entscheidung mitgeteilt. Es gibt da jetzt noch keine direkte Reaktion drauf. Die wird sicherlich erfolgen. Die wird wahrscheinlich zuerst mal eine gewisse Verwunderung darstellen, aber wir haben die Entscheidung getroffen und da stehen wir jetzt auch dazu.
Rolf, das Interessante war ja auch, dass die Euroleague vor zwei Tagen, glaube ich, oder vor drei, diese Aussendung hatte mit den Eurocup-Startern. Da wart ihr ja noch Teil davon. Sind die einfach davon ausgegangen, dass ihr mitmacht? Oder
ja, wie gut, wir haben zustande? Uns sozusagen eine Wildcard gegeben. Okay. Wir haben aber nicht komplett registriert und natürlich sind sie davon ausgegangen. Und wie gesagt, wir mussten jetzt im Hintergrund halt einige Themen erstmal klären, bis wir diese Entscheidung dann auch formulieren und veröffentlichen konnten.
Bisher war es ja so, dass der deutsche Meister in der Euroleague gespielt hat, auch wenn es da kein richtiges, aufgrund keiner Vertragsgrundlage oder sowas, sondern das war einfach so eine Art Commitment, sag ich jetzt mal, der Euroleague. Wie ist denn nun die Situation vor dem Hintergrund? Die Euroleague hat immer noch, wer weiß, wie es ausgeht, irgendwann in ein paar Jahren, aber natürlich die höchste Strahlkraft für einen Verein. Wenn ihr jetzt angenommen deutscher Meister werden würdet in der kommenden Saison, man weiß ja natürlich jetzt nicht, gäbe es noch einen Weg zurück oder würde die Euroleague sagen, wisst ihr was, letztes Jahr wolltet ihr FIBA spielen, ihr könnt 100-mal deutscher Meister geworden sein, die Bayern haben eh die Wildcard nächste Saison, da kann passieren, was will. Der deutsche Meister kommt, oder zumindest der deutsche Meister Brose Bamberg käme nicht in die Euroleague. Habt ihr so ein bisschen Sorge, dass man sich den Weg zurück in diese immer noch höchste europäische Klasse damit eventuell auch verbaut haben könnte?
Also natürlich haben wir uns mit dem Aspekt auch auseinandergesetzt, aber wir haben eine Entscheidung getroffen, die jetzt schon ein Commitment erstmal ist und wir sind uns bewusst, dass das natürlich jetzt nicht sofort auf Gegenliebe stoßen wird dort. Aber wir wissen auch, was wir die letzten Jahre geleistet haben. Wir wissen auch, wie unser Stellenwert ist. Das hängt an harten Fakten in dem Wettbewerb. Stichwort Metropolen, Stichwort große Hallen, Stichwort Marken. Dort müssen wir anerkennen, dass wir auf dem Weg noch einiges zu tun haben, aber uns auch nicht verheben wollen mit dem Thema. Und ich kenne jetzt die meisten Strukturen der Vereine in der Euroleague. Und wir waren ja sicherlich auch ein bisschen auf dem Weg mit dem überdurchschnittlichen Anteil eines Hauptsponsors oder aus dem Netzwerk. Und das ist auf Dauer ungesund. Mhm. Und den Weg weiterzugehen, der Monokultur, das macht sicherlich keinen Sinn. Ja. Das trifft übrigens nahezu alle Euroleague-Organisationen.
Das heißt, du hast gerade auch schon angesprochen, ihr werdet euch ja auch umgehört haben und mit anderen Teams gesprochen haben, dass es eventuell so einen kleinen Domino-Effekt geben könnte, also dass mehrere Teams, andere Teams die Seiten wechseln. Gibt es da auch Signale zum Beispiel tatsächlich von diesem Schlachtschiff Panathinaikos, wo es ja auch immer noch diesen Streit gibt? Oder habt ihr euch mit anderen Eurocup-Teams auch darüber unterhalten?
Ja, wir haben verschiedene Austausche geführt. Ja. Es ist ein bisschen so die Henne-Ei-Diskussion, die immer kommt. So, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Domino-Effekt ausführen wird, aber wir haben für uns jetzt mal ein bisschen unabhängig von diesen ganzen, sagen wir mal, politischen Geplänkeln und diesen so Mikado-Effekten, wer bewegt sich zuerst und dann kommt der Nächste, haben wir uns mal freigemacht und einfach wirklich alle Aspekte bewertet, die für uns wichtig waren, sicherlich auch von innen raus, was hat uns jetzt letztes Jahr angetrieben, wir haben massive Fehler gemacht, die wir jetzt auch ausmerzen müssen, die haben uns Geld gekostet und werden uns noch Geld kosten. Das sind alles Aspekte, die da mit reinfließen, genauso wie wo sehen wir unseren Stellenwert oder wie werden wir bewertet von verschiedenen Verbänden oder Ligen. Genauso wie, was ist uns wichtig im Kontext der BBL. Und ich habe auf die Frage zum Beispiel, was ist 1920, wenn 18 Euroleague-Clubs antreten und wir 34 internationale Spiele hätten mit einer 18er BBL, wenn sie denn noch so bleibt, aber selbst mit einer 16er BBL sehen wir, dass wir im Spielplan bisher noch keine Deckungen zueinander finden. Und das immer mit dem massiven Engagement von Brose und das immer relativ, sagen wir mal, ungleichgewichtig verteilt im Etat. Und da verstehe ich durchaus den Hauptsponsor, dass er sagt, das kann auf Dauer nicht die Zukunft sein.
Ja. Ich meine, das ist natürlich das Allerwichtigste, weil natürlich auch die Sponsoren, der Hauptsponsor, aber natürlich auch die anderen Sponsoren vielleicht so ein bisschen ja aufgefangen werden müssen, weil eben jetzt nicht mehr diese Königsklasse Euroleague ansteht, sondern erst einmal nur in Anführungszeichen die Champions League, die ja tatsächlich noch so ein bisschen Aufwertungsgefühl braucht, weil sie bei den Fans ja noch nicht so angekommen ist, wie vielleicht die gelernten Wettbewerbe Euroleague und Eurocup. Ganz kurz dazu, es gibt dann 4 Startplätze ja in der Champions League.
Ja.
Das bedeutet ja Bamberg, okay, Ludwigsburg, okay, Bonn, okay. Dann müsste Bayreuth in die Qualifikation, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, aber das war vorher schon so.
Und in Oldenburg übergeben sich gerade die Fans, aber ärgern sich vielleicht ein ganz klein wenig, weil sie wären dann diejenigen, die rausfallen würden. Ist das so richtig?
Nee, das ist falsch. Ja. Also das ist ja eine Hätte und Wenn und Aber und eine Goodwill-Diskussion, die da geführt wird. Also faktisch war es so, dass die Champions League drei Plätze vergibt, nämlich für die alle Vereine, die bis Platz 5 im sportlichen Wettbewerb, im nationalen Wettbewerb qualifiziert sind. Davon 2 fest, das ist Ludwigsburg und Bonn. Und der sechste, nämlich Bayreuth, muss in die Quali, in die dritte Runde Quali und hat keinen festen Startplatz in der Champions
League. Verstehe.
Das war die Grundvoraussetzung. Unser Thema ist dann eine Einstiegseinladung, nenne ich es mal so, hat aber keinen Einfluss jetzt auf den 7. oder 8., weil die so oder so auf den Goodwill der Champions League dann hoffen mussten, dass sie eventuell noch eine Einladung bekommen zur Quali.
Nachteil, Rolf, ist natürlich, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr im schönen Fernsehen bei der Telekom zu sehen sein werden. Oder euer Aufsichtsratsvorsitzender sagt, im Internet.
Ja,
das ist natürlich. Ja, das ist jetzt auch Internet,
was dann stattfindet. Und Telekom, glaube ich, wenn ich die Werbung machen darf, ist dann an der Stelle nahezu vergleichbar.
Ach so. Na gut, wenn für Herrn Stoschek The Zone kein Internetfernsehen ist, dann gut. Gut. Alles klar, gut, vielleicht ein anderes Thema mal dann an anderer Stelle. Wir kommen zum dritten großen und letzten Fakt der Pressekonferenz. Der wurde natürlich ja so ein bisschen, weil noch keine Entscheidung getroffen ist, sondern Ende der Woche wird der neue Trainer vorgestellt. Mea culpa, Rolf, Alex und ich haben hier den Namen John Patrick rausgehauen, weil der, ich glaube, tatsächlich auch in der engeren Verlosung war. Du hast gesagt, bei der PK John Patrick wird es nicht. Du wirst uns auch den neuen Trainer jetzt nicht nennen, weil er noch gar nicht vorgestellt ist. Aber vielleicht kannst du uns etwas zum Trainerprofil sagen, denn das ist ja ganz spannend eigentlich. Du hast so alte Schlachtschiffe da in deinem Kader mit Nikos Sisis und ja, wer bleibt denn eigentlich noch? Keine Ahnung. Also jedenfalls erfahrene Leute, die schon alles gesehen haben, wollt aber auch junge, frische Spieler ranführen. Da braucht man ja schon so einen Coach, der mit beidem gut kann, sag ich mal einfach. Welches Trainerprofil hat denn der oder sollte also der neue Coach haben?
Kommen wir erstmal vom sportlichen Ansatz, den wir aufsetzen wollen und müssen. Das ist sicherlich, also ich sage jetzt nicht pauschal junge, hungrige, das wird ja dem ganzen Thema nicht gerecht, sondern wir müssen einen Mix haben, wo Erfahrene die Jungen anleiten können. Ob die jetzt Arnoldo Skulboka heißen beispielsweise, oder William McDowell White oder Luis Olinde und auch andere, die da noch durchaus in der Diskussion stehen. Und es muss ganz klar sein, dass wir es schaffen, unseren Jugendbereich, nämlich die Pro A, auch mit dem Profiteam zu verbinden, weil wir haben so viel Substanz in dem Team mit jungen Spielern wie Henry Drell oder Kai Brunke, die in den nächsten Jahren durchaus den Schritt machen können, da auch ins Profiteam reinzukommen. Ist die erste Prämisse, dass der Coach mit den Jungen auch arbeitet und dass er sie einbaut. Dazu müssen wir natürlich auch andere sportliche Ziele geben, als um jeden Preis deutscher Meister zu werden. Das ist schon mal eine Grundbedingung, weil sonst kann das nicht funktionieren. Also wenn ich wirklich den sportlichen Erfolg komplett in den Vordergrund stelle, dann wird nicht sofort die Konsequenz sein können, dass ich mit Jungen nur arbeite. Also das ist eine wesentliche Prämisse. Das muss ein Coach können. Dazu muss man den Rücken stärken. Wir haben eine andere Etatprämisse und eine ganz klare Anpassung dort zu sehen. Das triggert das eine und wir werden uns an der Stelle sicherlich wieder mehr mit dem Thema Athletik auseinandersetzen. Das kommt noch dazu. Und wir brauchen auch Spieler, die wirklich den Punch und den Biss und die Aggressivität haben. Und Mo Stucky ist ein bisschen so ein Beispiel für Protagonisten, wie wir sie auch suchen. Und er ist jetzt ja nicht mehr der Jüngste, aber er verkörpert sicherlich das, was uns auch in Zukunft wieder auszeichnen soll.
Lass uns noch zwei kurze Aspekte ansprechen, die Zukunft betreffen. Zum einen, der FC Bayern München ist deutscher Meister und wird in der kommenden Saison in der Euroleague spielen. Dort wird es natürlich sehr wahrscheinlich zu einer leichten Etaterhöhung kommen und genau das passieren, was bei euch vor 3-4 Jahren passiert ist, nämlich diese Aufrüstung, so möchte ich dieses Unwort mal trotzdem benutzen, um in beiden Wettbewerben gut bestehen zu können. Das heißt, danach wart ihr ja auch 3 Jahre relativ allein auf weiter Flur auf nationaler Ebene. Befürchtest du tatsächlich, dass die Bayern aufgrund dieser Situation und Konstellation den Kader nochmal jetzt zu verstärken, dass sie auf nationaler Ebene euch dann doch die nächsten 1, 2, 3 Jahre ja vielleicht ein wenig entwischen werden? Oder bist du der Meinung, dass man das einfach sportlich sehen muss und von Saison zu Saison denken muss und auch in diesem Jahr zum Beispiel Vereine wie Alba mit deutlich weniger Budget ja im Grunde nur 20 Punkte von der Meisterschaft entfernt waren?
Ja, am Schluss ist immer die Frage, ob du in der Serie dann bestehen kannst, also so wie die Playoffs gestaltet sind. Das muss man ja ganz klar anerkennen. Das hat uns ja auch in den Jahren 15, 16, 16, 17 sicherlich ausgezeichnet. Wir haben ja auch mal gegen Kleine verloren. Aber im Endeffekt, in der Endabrechnung, war dann die Substanz des Teams schon so groß, dass sie es geschafft haben. Ich erinnere mich bloß letztes Jahr an die Saison 16-17, wo ja die Konstellation so war, wie du es jetzt beschrieben hast. Aber wir waren im März an dem Punkt, wo wir sowohl gegen Ulm als auch gegen Bayern als auch gegen die 3 Euroleague-Teams dann verloren haben in Reihe. Das waren 5 Spiele in 10 Tagen. Und dann war schon mal die Frage, schaffen wir das hinten raus noch überhaupt? Und dann müssen die Münchner wirklich auch einen Kader aufbauen, der dem Rechnung trägt. Das mal ganz nüchtern betrachtet. Also das kenne ich. Ich kenne aber auch, sagen wir mal, den Rhythmus und die Belastung, die da durchaus dazu führen kann, dass man auch hinten raus nicht mehr die Körner hat, auch wenn man einen tollen Kader hat, um zu bestehen. Aber wir werden nicht um jeden Preis auf dieses eine Ziel, den deutschen Meister, dann schielen. Wir werden ganz klar diese Herausfordererrolle annehmen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt verabschieden aus der Spitze in Deutschland. Aber das Serienabonnement, das können wir nicht aufrechterhalten, schon aus Wettbewerbsgründen. Ja.
Und abschließend noch, Rolf, Ja, ich habe mir, also ich weiß, Namen werden jetzt hier nicht genannt, das ist mir schon völlig klar. Aber es gibt ja einige Spieler, die schon, zum Beispiel jetzt Daniel Hackett, der hat so ein bisschen verkündet, er möchte gerne weiter Euroleague spielen. Es gibt ja auch diese Euroleague-Outs in den Verträgen. Das heißt also, Spieler dürfen den Vertrag beenden oder den Verein verlassen, wenn sie von einem Euroleague-Verein engagiert werden. Das sind, vermute ich mal, ich weiß es ja nicht, aber eben Hackett, Radojevic, Loh, würde man jetzt sagen, okay, wenn die gehen wollen, dann legt man denen keine Steine in den Weg, wie es so schön heißt, oder gibt es tatsächlich Spieler, die man auf jeden Fall halten will und wo man einfach denen sagt, ihr müsst bleiben, wir werden alles dran setzen?
Also wir haben jetzt zum Thema Kader und Sportkonzeptplanung, das habe ich jetzt ein bisschen so umrissen, wir haben auf jeden Fall einen Plan aufgebaut, der es, denke ich, uns auch erlaubt, sowohl wie mit der einen wie auch mit der anderen Alternative ganz gut leben zu können. Mhm. Also ich schätze Spieler wie Maudo und Daniel sehr und das sind auch wichtige Bausteine in dieser Kaderplanung. Aber was, glaube ich, noch viel essentieller ist, dass sie das auch wollen, dass sie auch spielen wollen. Da um jeden Preis jetzt einen Spieler festhalten zu wollen, macht keinen Sinn. Das werden wir nicht tun. Mit Daniel bin ich und auch mit Maodo bin ich in einem sehr engen Kontakt zu dem Thema und wir diskutieren das sehr offen. Da kann ich sagen, also jegliches Gerücht, das da irgendwo gestreut wird, ist erstmal Quatsch. Es gibt da nichts Konkretes, was beim Spieler oder beim Agenten vorliegt. Und wir werden dann, wenn die Situation da ist, auch drüber sprechen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Mhm. Also das ist relativ klar.
Gut, den dritten Namen hast du ausgelassen, insofern.
Radojevic.
Ja, gut, dann, da gibt es auch das ein oder andere Gerücht, aber mein Gott, man soll sich nicht an Gerüchten halten.
Genau.
Wir warten einfach auf das Ende der Woche, wo der neue Trainer bekannt gegeben wird und du hast auf der PK gesagt, in 14 Tagen steht der Kader und so lange werden auch wir uns hier bei Abteilung Basketball noch gedulden.
Genau. Wann geht's in Urlaub?
mein persönlicher Urlaub.
Ja, der ist doch ewig lang, habe ich vernommen.
Ja, der ist etwas eingekürzt worden.
Oh.
Ja, ich habe ja noch ein zweites Standbein im Bereich des Pokergeschäfts und dort werde ich noch ein bisschen aktiv sein, aber keine Sorge, es wird Urlaub geben in diesem Sommer.
Alles klar.
Und wir haben natürlich noch Nationalmannschaft, darf man auch nicht vergessen, in zwei Wochen.
Wichtig,
ja. Ja, das unterbricht natürlich alles. Gibt es jetzt eigentlich einen Nachrücker im Eurocup? Aus der BBL weiß man das, weißt du das?
Aus doch? Der BBL?
Dann? Ja.
Es gibt, soweit ich es verstanden habe, gibt es zwei Kandidaten, die ja durchaus Wildcard-Ambitionen haben. Das ist Frankfurt und Ulm.
Ulm, habe ich schon gehört, ist eigentlich doch schon safe, oder nicht?
Dachte
Ulm
ich auch.
Stand auf der Liste. Ja, na gut, man muss es ja immer, am Donnerstag wurde eine Liste veröffentlicht, über die morgen im Board dann, glaube ich, final entschieden wird.
Okay.
So ist der Prozess. Also das, was am Donnerstag kam, ist erst einmal das, was die potenzielle Liste der Teilnehmer ist. Es gibt ja auch so Diskussionen, zum Beispiel Monaco hat für beide Einheiten sich, glaube ich, komplett registriert und werden dann entscheiden. Also da gibt es ein paar so Aspekte, die da noch offen sind. Also Fakt ist auch hier, dass die EKA der BBL, glaube ich, zwei feste Startplätze zugesichert hatte.
Das ist der Verband der Euroleague Eurocup, oder diese EKA.
EKA, ja, genau. Verband ist vielleicht falsch,
es
ist eine privatwirtschaftliche Institution. Und wie sie jetzt entscheiden werden mit den Wildcards für die Clubs, das muss man mal sehen.
Mhm. Ach, das ist ein Kuddelmuddel mit diesem Streit zwischen diesen beiden Lagern, das ist Wahnsinn. Aber vielleicht, und tatsächlich, und da sehe ich das Positive drin, vielleicht sorgt tatsächlich so etwas, das, was ihr jetzt macht, und vielleicht noch zwei, drei andere Teams dafür, dass dann auf der höheren Ebene dann doch zwischen Patrick Baumann, Fieber und Jordi Bertomeu, Euroleague, ein bisschen mehr Bewegung reinkommt.
Ja klar, also ich betone es nochmal, es ist ja jetzt nicht eine Entscheidung gegen die Euroleague, aber es ist eine klare, für uns intern getroffene Entscheidung mit allen Facetten, die dazugehören. Und es ist aber auch klar mit dem Wunsch verbunden, dass mit der Aufforderung, muss man eigentlich hart sagen, dass die beiden Einheiten sich so schnell wie möglich mal verständigen und dieses Dilemma einfach auflösen, weil das schadet dieser Sportart massiv.
Ja, absolut. Das sagen wir jetzt seit 4 Jahren, aber die hohen Herren, die hören nicht auf uns, komischerweise.
Ja gut, wir haben in der Hinsicht jetzt mal eine Entscheidung getroffen.
Ja. Die nachvollziehbar ist, wie ich finde. Ja, ich meine, so ein bisschen habt ihr ja selber euch die Sache eingebrockt. Du hast ja auch von schlechtem Scouting gesprochen auf der Pressekonferenz. Und wenn das dann passiert, dass man da zwei, drei falsche Entscheidungen getroffen hat, die teuer sind, dann ja, muss man irgendwie versuchen, das wieder in die Reihe zu kriegen.
Genau.
Und das traue ich euch zu, auch wenn wir uns dann in der kommenden Saison weniger sehen.
Auf dem BBL-Parkett umso mehr.
Auf dem BBL-Parkett umso mehr, ja. Und international, mal gucken, wie ich diese Spiele schaue.
Ja, genau.
Alles klar. Wolf, ich danke für die Zeit.
Gerne.
Unmittelbar nach der Pressekonferenz uns hier fast eine halbe Stunde zur Verfügung zu stehen, finde ich großartig. Bleib uns erhalten, natürlich. Aber du hast auch bald Urlaub, denke ich mal, wenn da die Personalentscheidungen getroffen sind. Und dafür gute Zeit und gute Erholung.
Dankeschön.
Wünsche ich auch. Vielen Dank.
Bis bald.
Schöne Grüße. Ciao.
Ja, tschüss.
So.
Ja.
Also.
Es ist eine kleine Revolution. Kann man nicht anders
sagen. Ja, es ist der Anfang, denke ich mal.
Ja.
Also es ist der Anfang von dem Ende dieses Wettbewerbe nebeneinander existierende, mannschaftswuselige Wettbewerb.
Also ich glaube, bei der FIBA fahren sie Autokorso gerade, weil so auf solche Entscheidungen warten sie, die brauchen sie. So wie du sagst, es könnte einen Dominoeffekt geben. Natürlich ist es nicht Bamberg Panathinaikos vergleichsweise. Wenn sie die noch dazu kriegen, dann ist es schon, hast du halt zwei Ex-Euroleague-Teams der letzten Jahre, das ist schon mal ein Anfang.
Ja. Gut, bei Panathinaikos ist aber auch irgendwie, ich glaube, dass die ein bisschen zurückrudern werden. Die haben auch einen Todesfall irgendwie da, also nicht der Besitzer, sondern da irgendwie aus der Familie ist auch einer gestorben und ich glaube, die versuchen doch alle ein bisschen enger zusammenzurücken wieder. Ich habe keine Ahnung, das ist alles super emotional und oftmals werden da eben auch Dinge getan. Aber die Dinge, die der Panathinaikos-Besitzer getan hat, sind aus Sicht der Euroleague eigentlich also unverzeihlich.
Ja, Wahnsinn.
Wenn du den Präsidenten als Adolf Hitler bei Instagram darstellst, fliegst du aus meinem Wettbewerb raus.
Ja.
Da kannst du zu Kreuz gekrochen kommen,
kann ich nicht
wie du willst. Ja. Das ist mir völlig Wumpe. Da würde ich sagen, geh, mein Junge. Ja. Geh mit Gott, aber geh.
Viel Glück.
Ja. Also das ist ja wirklich, also der Typ muss wirklich komplett neben der Cup sein.
Ja.
So, die Bamberger jedenfalls Champions League, wir haben gehört und sie haben sich committed. Also sie werden sich für mehrere Jahre committed haben, da bin ich relativ sicher. Das heißt also auch beim Gewinn der Meisterschaft würden sie nicht in der Euroleague spielen, so verstehe ich.
Wahrscheinlich, was dann wiederum bedeuten könnte durch die Bayern Wildcard, dass dann der dritte nachrückt?
Nein.
Glaubst du nicht?
Nein. Die Euroleague würde nie.
Aber wenn es Alba, also Alba wollen sie, glaube ich. Sie wollen Berlin. Das ist schon sehr wichtig für sie. Also was man immer so gehört hat.
Also sagen wir mal so, wenn Alba wieder Finale spielen würde.
Zum Beispiel, wenn es Bamberg-Alba wäre, Bayern
wieder,
ist
quasi,
theoretisch alles jetzt, genau, aber.
Dann könnte man, dann wäre es ja sogar noch legitimiert, vor dem Hintergrund, wie sie es gesagt haben, dass der zweite deutsche Startplatz dann an den Finalisten ginge.
Ja.
Ich bleibe dabei, wenn der zweite Finalist, sagen wir mal, das Finale wäre nächstes Jahr Bayern gegen Ludwigsburg. Ich will in Ludwigsburg nichts, also ich möchte sie nicht immer hinstellen, dass sie nicht in die Euroleague gehören. Aber ich glaube, dass diese Euroleague ist so Metropolen fixiert.
Eben.
Na gut. Dann das Trainerprofil haben wir gehört. Ja, den Namen John Patrick, also John Patrick wird es nicht.
John Patrick wird es nicht zu hören.
Ja, aber jetzt,
was glaubst du denn, wer es wird?
Ich habe keine Ahnung.
Fragt auch Christoph Nils auf Twitter.
Ja, aber es gibt natürlich viele Spanier, Italiener, die da irgendwo rumschwirren im Universum, die ich auch nicht kenne, beziehungsweise auf deren Namen ich jetzt nicht ad hoc komme.
Oder Litauer?
Litauer?
Ja, wegen dem Sportdirektor.
Ja, da gibt es diesen Bagdatis noch, ne?
Weiß ich auch nicht. Also das ist schwer. Der spanische Weg kommt ja gerade sehr gut an. Vielleicht ist Spanien das neue Italien künftig.
Ja.
Nach dem Berliner Erfolg.
Also wie gesagt, da warte ich jetzt bis Freitag ab. Das ist ja völlig Quatsch, da jetzt irgendwie rum zu philosophieren. Aber noch um die letzte Personalie abzuklären.
Ja.
Leon Radojevic, das klang jetzt dann doch stark nach Abschied.
Mhm.
Und es gibt das, was wir ja gehört haben, dass er ein, was wir hier auch schon gesagt haben, oder ich habe es im Kommentar mal gesagt, glaube ich.
Das kann sein.
Dass die Bayern an ihm ran sind. Und die Bayern einen Vorvertrag mit ihm haben für den Fall, dass sie Euroleague spielen, dass er wechselt. Also haben wir das neue heiße Gerücht, Leon Radojevic im FC Bayern München. Was wir mit unserem Studiogast gleich schön besprechen können, denn die Positionen sind sich nicht ganz unähnlich.
Nicht ganz unähnlich, das stimmt, ja.
Was bedeuten würde, wer würde dann bei den Bayern gehen? Ja, im Grunde sind sie einfach dann noch, ja, im Grunde brauchen sie ja noch jemanden auf groß.
Also ja, und sie tun sich jetzt natürlich, ich bin sehr gespannt, wie der Kader aussehen wird.
Radojevic kann 4 und 5.
Der kann 4 und 5, er hat halt weiterhin keinen Wurf.
Was weiterhin keinen Wurf.
Vielleicht schwierig ist.
Ja.
Das wird auch der große Punkt sein, den sie brauchen nächstes Jahr. Sie brauchen mehr Shooting von außen. Also
die Bayern.
Ja. Also ich denke mal, das ist jetzt meine amateurhafte Meinung, aber dass sie sich in die Richtung verstärken werden. Ja. Weil sie kriegen Matschwan zurück. Der hat noch Vertrag, oder? Ja.
Matschwan wird.
Das heißt, du hast Matschwan, Bartel, möglicherweise Radosevic inside.
Booker?
Booker natürlich nicht zu vergessen. Hat er noch Vertrag? Ich weiß. Sie tun gut daran, ihn zu halten. Der entwickelt sich ja gerade zu so einem kleinen Kyle Heinz irgendwie.
Also Booker sehe ich auch als möglichen, der wird sich wohlfühlen, der hat Familie, drei Kinder, das ist immer so, das ist Mama, Papa, wir wollen nicht umziehen, so ungefähr.
Ja, also dann werden sie Inside gut besetzt, dann muss man mal schauen, was da noch
ja, Cunningham sehe ich.
Flügeln passiert.
Ja, schwierig. Cunningham, glaube ich, ist schwer zu halten, der wird bis
wobei mit Euroleague ist schon was anderes jetzt. Ja. Da könnte er noch ein Jahr spielen, noch mehr Schaufenster.
Ah, der hat Heimweh, glaube ich.
Aber was
ich weiß gar nicht, Heimweh, aber NBA-Weh hat er.
NBA-Weh, ja.
Aber du musst dir vorstellen, er hat kein NBA-Spiel mal geschaut, nachdem er bei Cleveland im März des Meisterjahres gecuttet wurde.
Du glaubst, es ist bei ihm so, wie man nicht das Facebook-Profil der Ex-Freundin anschaut?
Hast du das schon mal gemacht?
Eden, auf keinen Fall.
Das ist gelogen. Ich kenne den Gesichtsausdruck, wenn du versuchst, die Wahrheit zu verbergen.
Also Cunningham und seine große Liebe, die NBA.
Ja.
Deswegen hat er kein Spiel angeschaut, glaubst du, weil es ihm Schmerzen bereitet?
Ich habe ihn gefragt. Be honest, because your heart hurts. No, just, you know, I have no TV, just Netflix.
Ja. Man kann übrigens auch mit Netflix-Abspielgeräten NBA streamen, habe ich gehört. Ja. Also ich bin technisch nicht so versiert. Aber
er ist geboren, oder er ist aufgewachsen in Oakland und er ist kein Fan der Golden State Warriors.
Ja.
Gut, er war bei Cleveland. Für ihn
zu der Zeit.
Ja. Er war bei Cleveland und somit. Naja, aber gut, er wird auf jeden Fall, ich denke mal, bis Ende Oktober versuchen, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen.
Ja.
Der ist heiß, auf nach Amerika wieder zurückzukommen. Das ist ihm natürlich auch hier mit der Defense, der musste sich ja wirklich dran gewöhnen.
Ja.
Dieses körperliche Basketball.
Aber er selber hat natürlich auch gewisse Benchmarks vorgelegt, was Guard-Defense betrifft hier.
Ja. Also da müssen die Bayern, wenn der geht,
ja.
da müssen sie einen hinholen, der es echt kann.
Ja.
Also so eine richtige Fackel. Also der richtig teuer auch ist. Weiß nicht, so ein Goodlock oder so einer, der auch 200...
Wanamaker ist im Gespräch bei Barcelona, habe ich.
Ja, aber 3 Millionen für 2 Jahre. Ich glaube, das ist nicht ganz auszuschließen. Aber ich glaube, dass vom Gehalt her die Bayern in diese Dimension so leicht nachrücken. Ja,
glaube ich eben auch.
Du musst, sagen wir mal, Hickman hat ja 800.000 im Jahr gemacht bei Bamberg. Also 1,6 Millionen netto. Wir reden über netto. Und das sind so die Dinger, die kannst du nicht mehr verhindern. Also das ist, glaube ich, auf den Positionen.
Ja.
Da muss irgendwas Knalliges hin. Bei Lo weiß ich nicht, ob sie ihn wollen. Ich denke mal, das machen sie von den Faktoren abhängig, was sie ansonsten noch an deutschen Spielern haben. Radosevic hat einen deutschen Vertrag. Wen haben sie noch als deutschen Untervertrag?
Djedovic. Gavel. Ja, Jallo.
Ja. Gavel bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Weil der hat ja auch nicht. Also es sah jedenfalls so aus, als hätte er sich nicht so richtig mehr wohlgefühlt, beziehungsweise war nicht so auf dem Level, was er gerne hätte. Aber wenn er natürlich weiß, er spielt Euroleague, kann ich mir vorstellen, dass der jetzt schon wieder in der Halle steht und trainiert.
Er hat schon seine Minuten bekommen, egal was da war, weil er halt einfach, du kannst ihm halt den Ball geben, egal gegen welche Defense, und er dribbelt dir den nach vor, spielt gute Pässe, hat eine gute Übersicht. Also es hat halt diese Veteranenruhe, die er da immer reingebracht hat.
Ja. Das und ist halt wieder, der Mehrwert. Ja. Müssen wir sehen, warten wir ab, bevor unser Gesprächspartner Danilo Bartel, zack, bumm, rausgehauen, MVP Finals, gleich hier bei uns, so sieht's nämlich aus. Sollen wir schnell die Trivia auflösen, damit wir da hinten raus nicht...
Sehr hängen. Gerne.
Ja? Wir
sehr
lösen gerne. Die Trivia sehr, auf sehr von letzter Woche.
Ja, wir lösen die Trivia auf.
Und du hast schon, hast du alles sortiert auch schon, ne?
Ne, sortiert habe ich nicht, ich habe es nur mal markiert. Es sind 93 korrekte Antworten. König, was ist denn die korrekte Antwort? Erklär mal.
Ja, die Frage war, Wie hieß der Zeitnehmer beim Olympischen Finale 1972 in der damaligen Rudi-Sedlmayer-Halle im jetzigen Audi-Dom zwischen UdSSR und USA, einem der legendärsten Basketballspiele der Geschichte, weil am Ende die Uhr abgelaufen war und die USA hatten gewonnen, 50-49, also zumindest lagen sie vorne. Und dann wurden den Sowjets aber noch 3 Sekunden zugestanden, weil der Zeitnehmer hat sich sozusagen belabern lassen, dass ja eigentlich die Sowjets noch eine Auszeit nehmen wollten und die Uhr hätte angehalten werden müssen. Und der Zeitnehmer hat gesagt, okay, dann bekommt ihr 3 Sekunden. In diesen 3 Sekunden gibt es den langen Ball nach vorne. Die Sowjets machen den Korbleger rein, das Spiel ist beendet. Die Frage war, wie hieß der Zeitnehmer? Und die Antwort ist Sepp Blatter. Tatsächlich, der
verbrieft und versiegelt.
Genau. Ist der langjährige oberste Fußballfunktionär auf diesem Planeten, nicht ganz unumstritten in seiner Zeit als FIFA-Präsident.
Es mit gab
vielen, vielen Skandalen,
ja.
War damals Zeitnehmer in dieser sehr, sehr umstrittenen Situation, wenn man so will, der erste, nicht ganz.
Anscheinend hat er es aber nicht entschieden, das mit den 3 Sekunden.
Ja, jetzt kommt Alex. Also, ich vermute, dass du ganz tief ins Internet eingedrungen bist, um nochmal irgendeine. Ich wusste, dass das. um noch irgendwas zu finden, um mir irgendwo noch an die Karre zu fahren. Aber am Ende hat der Zeitnehmer die 3 Sekunden eingestellt.
Und das war Sepp Blatter.
Anscheinend
als damals Angestellter von einem Uhrenhersteller.
Von Longines.
Genau. Also falls die uns sponsern wollen, ja.
Ihr könnt den Fehler von damals wieder gut machen,
Longines. mit einem Sponsorship.
Ihr habt doch so tolle Uhren auch. Die bei Tennisspielern am Handgelenk immer baumeln.
Ja.
Wir nehmen diese, ihr könnt die Uhren behalten, aber wir nehmen euer Geld und wir heißen dann Longines Podcast Abteilung Basketball. Gut, aber ab. Und wir machen den immer 3 Sekunden länger als den letzten. Wir addieren immer 3 Sekunden auf, eine ganze Saison.
Oh, unsere Gäste sind da.
Dann
müssen wir das verschieben. Dann holen wir
dann jetzt schnell ab. Dann gibt's die Trivia-Antwort.
Ich werde gerade angerufen vom Empfang.
Dann müssen wir hin. Ja. Wir müssen die Gäste abholen. Der Gewinner muss warten bis nach unserem Gesprächspartner. Ist das gemeint von uns, ne?
Ja, Teasing nennt man das beim professionellen Radio. Du warst doch mal beim Radio. Gab's das schon zu deiner Zeit?
Wir haben immer.
Das war noch analog Radio, so Mittelwelle, gell?
Nein, wir haben Ramp-Talking gemacht. Das war für uns ganz
wichtig. Ramp-Talking. So, genau. Sie rufen nochmal an. Wir unterbrechen kurz.
Absolut. Wir haben den Cut gemacht und haben uns den Studiogast hier reingestellt. Danilo Bartel ist da. Danilo, kannst du in deinem Instagram-Account weiter stöbern? Denn da sind ja einige Bilder hinzugekommen die letzten 48 Stunden, oder?
Ja, zumindest 2 sind mal dazugekommen, die sehr, sehr, glaube ich, bedeutend waren jetzt dieses Jahr.
Ja. Für meine Einstiegsfrage wird wahrscheinlich jemand, der sich mit Interviewtechnik beschäftigt, sagen, völlig falscher Einstieg, völlig falscher Einstieg.
Ich bin schockiert, Körner.
Aber wann hast du das letzte Mal geweint?
Also das letzte Mal geweint am Samstag.
Hast du geweint auch?
Also ich hatte feuchte Tränen, also ich war jetzt nicht komplett, ich glaube, das wird man nicht häufig sehen, aber mir haben sehr, sehr viele Menschen gesagt, die mich kennen, dass sie mich selten so strahlen haben sehen. Ja, weil man, ich glaube, man kriegt auch sehr, sehr selten so Emotionen aus mir raus.
Alex war ja mit einem Drehteam unterwegs bei Spiel 5 und hat mir noch nach dem Spiel gesagt, Danilo ist so locker, so habe ich ihn noch nie gesehen. Und dann habe ich danach die Aufnahmen gesehen und auch gehört, was du noch im Interview gesagt hast. Und du hast ja in den letzten Jahren viele Interviews für uns gegeben und ich muss sagen, tatsächlich deine ganze Stimme und die ganze Mimik und Gestik war so locker, wie ich das noch nie gesehen habe bei dir. Da hat sich irgendwas gelöst.
Einfach gestrahlt, ja.
Ja, natürlich. Also ich meine, was gibt es Schöneres, als deutscher Meister zu werden mit den ganzen Trouble, die wir dieses Jahr hatten. Und da ist so viel Druck und Last irgendwie abgefallen durch die ganze Saison, die sich da aufgebaut hatte. Und ja, es war pure, pure Freude einfach nur noch.
Also es war ja auch Titel und
also
darf man auch
MVP Finals.
Ja. Gratulation dazu auch.
Danke.
Das war wirklich, das waren die Fangesänge aus dem Foyer, als ihr dann hochgegangen seid. War ja auch ein schöner Moment. Also wie ihr da empfangen, da war wirklich viel los auch.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann im Endeffekt sagen, es war eigentlich noch viel schöner zu Hause dann deutscher Meister zu werden als in Berlin, wo wir die Möglichkeit hatten und mit den ganzen Fans, Familie, Freunde irgendwie zu feiern. Ich glaube, was Schöneres gibt's da nicht.
Mhm. Ja, du hast es angesprochen, es war eine wilde Saison mit Höhen, Tiefen und dann dem super hohen. Kannst du es mal kurz so Revue passieren lassen, welche Gefühlsbäder du insbesondere erlebt hast? Also gerade für dich hat sich ja auch nochmal was verändert durch die Verletzung von Matschwan. Deine Form ist angestiegen, sag ich mal, parallel zur Einsatzzeit. Lass doch mal die Saison kurz Revue passieren, wie du so im Nachhinein empfunden hast.
Ja, also ich meine, die war von Anfang an erfolgreich. Natürlich war es am Anfang für mich ein bisschen schwerer mit der kleineren Rolle, mit dem Backup. Aber es ist halt auch irgendwo geschuldet dadurch, dass wir so einen guten Kader hatten. Und irgendwo musste man halt zurückstecken, gerade individuell, auch wenn man den Erfolg des Vereins, der Mannschaft irgendwie dazu beitragen wollte. Aber natürlich war es nicht einfach, aber ich habe immer kontinuierlich weitergearbeitet, wie ich es schon immer mache, immer versucht, mich zu verbessern, dadurch, dass ich weniger gespielt habe, am nächsten Tag in die Halle zu kommen, zu trainieren, noch, dass ich noch Energie hatte. Aber dann mit der Verletzung natürlich ein Wechsel. Ich sage immer, das eine Pech von einem ist das Glück vom anderen im Sport meistens. So, dass ich dann da einspringen konnte. Und ich war halt auch dann bereit, dadurch, dass ich immer weiter getrainiert habe. Und natürlich glücklich, dass ich am Ende auch die Chance nutzen konnte, wie ich sie genutzt habe, dann, um dem Team zu helfen, zu zeigen, was ich kann. Und ja, natürlich war das dann eine neue Situation für mich. Dann der Trainerwechsel auch wieder eine neue Situation für mich. Das unglückliche Ausscheiden im Eurocup, wo wir eigentlich eine tolle Saison gespielt haben und dann in zwei Spielen nicht unser Spiel spielen konnte und ein Spieler uns mehr oder weniger aus dem Turnier oder aus dem Wettbewerb rausgeschossen hat, hatten wir uns natürlich mehr vorgenommen, aber jetzt im Endeffekt, glaube ich, kann da jeder drauf zurückschauen und lachen und sich über dieses Double, dass wir das geschafft haben und die erfolgreichste Saison in München, Basketball-Saison, geschafft haben. Und ich glaube, das ist einfach, wie ich schon gesagt habe, die ganze Last, die Freude, die abgefallen ist. Jetzt, wir haben wirklich 2 Jahre dafür hart gearbeitet in dem Kern, dass wir diesen Erfolg jetzt dieses Jahr schaffen konnten.
Mhm. Erfolgreicher als die Fußballer-National, muss man an der Stelle auch sagen. Ihr seid der Double-Gewinner.
Ja, und dann noch Eishockey, München, deutscher Meister.
Ja, also und, ich glaube für München
1860 ist aufgestiegen in die dritte Liga.
Das ist ein sehr, sehr erfolgreiches Sportjahr gewesen.
Stimmt, beim Eishockey war es
ja. Ich glaube nur, gell? wir haben überlegt, nur Handball, was nicht in München gibt, ist nicht nach München gegangen von den großen.
Ja. Dabei war das mal eine richtige Handballstadt. Aber gut, das ist lange her. Jetzt ist es eine Basketballstadt und es geht ja immer weiter. Wir wollen aber noch ein ganz klein bisschen über die letzten Wochen und Monate reden. Wir haben den Trainerwechsel natürlich hier im Podcast 894 mal durchgekaut. Die Hintergründe, Marco war hier am Karfreitag, haben wir hier gesessen, Emergency-Podcast gemacht. Vielleicht ein Satz einfach nur dazu aus deiner Sicht, was hat sich unter dem neuen Trainer verändert? Was ist dann noch hinzugekommen, was vielleicht euch am Ende auch noch mitgeholfen hat? Was ist anders gewesen?
Ja, anders war vielleicht einfach, dass wir nochmal einen Neustart hatten, dass wir, vielleicht war es davor, dass wir sehr eingespielt waren, dass alles Routine war ein bisschen und manchmal ist es ja gut, wenn da neue Impulse kommen, neue Trainings, Drills und solche Sachen, dass da einfach nochmal der Fokus neu gelegt wird und ja, sicherlich haben wir es irgendwie auch nochmal eine neue Team-Chemie geschaffen, dadurch, dass wir irgendwie ein bisschen härter Defense gespielt haben, dass wir mehr ein bisschen füreinander gekämpft haben, diese Aggressivität irgendwie nochmal wieder in unser Spiel kam, was wir eigentlich davor ja auch schon gezeigt hatten unter Sascha. Aber halt in der Phase vermisst haben und ja, wie gesagt, ich glaube einfach dieser Neustart, dass man neu fokussiert, hat das ist extrem wichtig für uns
war. Auffälligste war natürlich schon die Defensive, die dann da funktioniert. Also man darf ja auch nicht vergessen, hier war 2-1 hinten gegen Frankfurt im Viertelfinale.
Und war das vielleicht dann auch, wenn man ehrlich ist, da die komplette Wende? Also einmal gab es den Trainerwechsel im April, Ende März, Anfang April. Und dann würde ich mal sagen, dieser komplette emotionale Wechsel oder Approach, den man hat als Team nach diesem 1-2 mit der Ansprache.
Vollkommen. Also das war auf jeden Fall der Punkt, wo uns allen bewusst wurde, wie knapp jedes Spiel ist, wie was wir machen müssen, dass wir jedes Spiel 100% geben müssen. Aber vor allem, wir als Team halt wirklich zusammengewachsen sind, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Ich habe das, glaube ich, in jedem Interview gesagt, dass uns die Serie gegen Frankfurt das Beste war, was uns passieren konnte. Mhm. Dass die härteste Serie, glaube ich, jener ersten Runde gespielt wurde, wie es körperlich zur Sache ging und Spiel 5 und wir wirklich da alle Erfahrungen schon in der Playoffs mitgenommen haben in der ersten Runde.
Also das war dann danach Bamberg geschlagen, dann hat man natürlich auch Selbstvertrauen, denke ich mal, da kann im Grunde kommen, was will.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man überlegt, dass wir jetzt 14 von 5 möglichen 15 Spielen in den Playoffs gespielt haben, das ist dann natürlich extrem wichtig, auch als Team, dass wir da von Spiel zu Spiel lernen konnten.
Mhm. 85 zu 50 war dieses Spiel 4, gerade nochmal rausgegraben. Das war ja auch, war schon ein Statement.
Du hast mir im Interview gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, als wir beim Training das Interview hatten, im Vorgespräch, dass egal, wo man mit dem FC Bayern hinkommt, ist sowieso immer Hustle. Ne? Die Fans sind immer gegen einen und man muss immer gegen die Halle spielen und so. Ist es jetzt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Genugtuung, aber freut man sich, weil wenn man sich so die Glückwünsche bei Social Media durchliest, sagen die 99% sagen, es ist verdient und Respekt an den FC Bayern. War das auch, ist es auch für dich wichtig sozusagen jetzt, ja, wir haben einfach jetzt mal Basketball Deutschland gezeigt, dass wir wirklich die beste Mannschaft sind, oder spielt sowas keine Rolle, dass man sowas mal beweisen will?
Ich glaube, wir wollen uns in jeder Halle beweisen, wo wir hinkommen. Und ich glaube auch, also mittlerweile sehe ich Pfiffe und Buhrufe eben meistens als Motivation. Und ich finde das, meistens eine geile Atmosphäre eher. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, in jetzt im Spiel 5 habe ich irgendwann den Alba-Fanblock geschaut und sehe Ulmer-Fans da sitzen. Mhm. Wo es halt dann wirklich immer wieder einem klar wird, okay, die wollen alle wollen, dass nicht, dass Alba gewinnt, sondern ich habe das Gefühl, dass die Leute wollen, dass Bayern verliert. Mhm. Und natürlich ist es dann ein Stück weit Genugtuung, dass wir gezeigt haben, was für eine tolle Mannschaft wir sind, wie unser Teamchemie ist. Ich glaube, mit einer der besten Spiele, seitdem ich in München bin, im Spiel 5 da rausgehauen haben. Und natürlich Genugtuung, aber mehr ist es einfach Freude, dass wir das als Team geschafft haben.
Ja. Und dann kommt der nächste Schritt und damit gehen wir schon in die Zukunft. Also
mal noch kurz in der Vergangenheit, ja. Weil Spiel 4 war ja auch noch so ein Punkt. Da war ich in Berlin, du warst auch in Berlin, weil wir gerade über Stimmung, Atmosphäre gesprochen haben. Die Halle war so laut. Ihr wart eigentlich das ganze Spiel vorne, verliert dann knapp. Wie geht man da in Spiel 5, würde mich noch interessieren, wenn du weißt, okay, du hättest eigentlich schon die Möglichkeit gehabt, den Titel zu holen.
Also ich kann nur für mich sprechen, dass ich schon echt über den Tag hinweg ziemlich nervös war, auch auf Spiel 5 hin. Aber wir haben den gleichen Ansatz gehabt wie in allen Spielen davor, dass wir von Anfang an aggressiv rausgehen. Und ich glaube, man hat wieder dieses mit dem Rücken zur Wand gespürt bei uns in der Mannschaft, dass wir alle füreinander gekämpft haben. Ja, wirklich. Und natürlich fällt es dann auch, wenn man am Anfang gleich gut ins Spiel kommt mit guten Aktionen und man sich irgendwie als Team noch mehr hypen kann und hochkommt, dann fällt einem auch irgendwann diese Nervosität weg. Und ja.
Ihr habt ihnen keine Chance gelassen, dann muss
man auch sagen. Auch schlechter geschlafen vor der Nacht vor Spiel 5?
Bisschen, ja, vor allem mein Mittagsschlaf. Ich habe eigentlich, ich sage immer, wenn ich eine Superheldenfähigkeit hätte, dass ich überall schlafen kann und egal wann. Tatsächlich, mein Mittagsschlaf bin ich nach 20 Minuten aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Also war schon ein bisschen so, dass es Nervosität und ein bisschen auch Vorfreude und da war. Aber ja.
Eine Sache müssen wir dann doch noch ansprechen aus der Finalserie. Im Grunde können wir mehrere Sachen ansprechen, aber dieses Duell mit Luke Sigma. Wir haben es ja so ein bisschen. Ja, wir wollen ja immer so ein bisschen Typen und Duelle nach außen darstellen, damit der Fan sich orientieren kann. Sigma, MVP der Saison gewesen. Wie hast du dich nochmal auf ihn speziell vorbereitet? Also schaust du dir dann selber nochmal Videos an? Oder natürlich bekommt man ja ein Scouting auch von den Coaches. Aber erklär uns doch mal, wie man den vermeintlich besten Spieler der Liga dann verteidigt. Was hau doch mal so ein Detail raus. Was
natürlich, man also ich glaube, also im Scouting war natürlich Luke Sigma einer der Hauptpunkte, weil er das Spiel komplett lenkt, sodass wir da schon sehr, sehr viel, oder ich sehr, sehr viele Informationen bekommen habe. Grundsätzlich ist es eh bei mir so, dass ich nach jedem Spiel mir das komplette Spiel nochmal anschaue und auch da natürlich dann von Spiel zu Spiel nochmal gesehen habe, was ich besser machen kann.
Jedes Spiel?
Jedes Spiel.
Okay.
Mir da so anschauen kann, was ich auch nochmal besser in der Verteidigung gegen ihn machen konnte. Aber grundsätzlich habe ich mich einfach darauf gefreut, auch vor allem gegen ihn zu spielen, weil immer es natürlich grandios ist, wenn man gegen so tolle Spieler sich beweisen kann.
Aber was macht man denn so konkret? Man hat er eine starke Seite, eine starke Hand?
Bevor wir richtig auf die Pelle gerückt, aber
also ja, der hat ja also keinen Platz. Du warst ja auch mal so nah dran, dass ihr Kopfkontakt hattet.
Ja, wie gesagt, also ich glaube gerade ich habe mehr von den Spielen in der Saison gelernt, weil wir da ein bisschen, weil ich nicht so aggressiv war und er viel die Pässe suchen konnte und sein Spiel aufziehen konnte und ich habe einfach versucht, wirklich jedes Mal, wenn er einen Ball berührt, so aggressiv wie möglich zu sein. dass er da nicht seine Zeit hat, die Pässe auf seine Spieler zu finden, Mitspieler zu finden. Und ja, natürlich weiß man auch, was seine Stärken sind. Low Post, rechter Hand, Penetration links. Gerade erster Schritt sehr gut, danach kann man ihn vielleicht eher halten. Mhm. Und so kann man natürlich sich ein bisschen drauf besser einstellen.
Du musst dich auch richtig verlassen auf deine Mitspieler dann, wenn du ihn so nah verteidigst, dass du weißt, wenn er dich dann doch schlägt mit dem ersten Schritt, dass da halt sofort die Hilfe da ist. Und die war ja auch immer da, das war ja auch so ein Faktor.
Ja, auf jeden Fall.
Du musst also, ja nicht wohin zeitweise.
Ja, das war das, was, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt ist. Ne? Defense wins Championships. Ne?
Ja, muss man echt sagen. Ja.
Zu dieser Szene, die ich gerade angesprochen habe, mit dem Kopfstoß, wurde auch wild diskutiert. Im Live hat unser Experte gesagt, da darf Danilo nicht fallen, da muss er stehen bleiben. Wenn er fällt, sieht es aus wie Flopping. Was ist dein Statement zu dieser Szene?
Ich sag, es gab ja zwei darauf folgende Szenen.
Also einmal gegen Giffey und
genau, einmal gegen Giffey. Also es ist, ich sag, im ersten muss ich versuchen, stehen zu bleiben. Im zweiten sage ich, es ist auf jeden Fall ein Offense-Foul. Mhm. Weil klar, der Kontakt vom Offensivspieler, vor allem mit Kopf an Kopf, Kopfstoß mehr oder weniger geht. Jedem, der mir sagt, es ist Flopping, würde ich gerne mal in die Situation stellen und wie er reagiert, wenn einer mit dem Kopf von unten gegen meinen Kopf geht und der dann stehen bleibt. Respekt.
Dann zum Thema Offensivfoul habe ich auch noch die externe Stimme bekommen, dass es hieß, du bist natürlich so nah dran am Offensivspieler, dass du sozusagen in seinem Bereich bist. Und wenn er dann mit dem Kopf hochgeht, bist du sozusagen
ja, aber,
in seinem Zylinder
drin. Ja, aber wie groß ist der Zylinder? Also ich meine, er geht erst mit dem Schritt nach vorne in mich rein und dann nach oben. Also ich meine, Zylinder gut, schön und gut, aber ich meine, ich habe auch als Verteidiger einen Zylinder. Und wenn ich nah dran stehe und der Kontakt von ihm ausgeht, dann ist es für mich ein Offense-Foul. Also,
ja. Wenn die erste Szene nicht gewesen wäre, wäre vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass es offensiv voll
gefühlt worden wäre. Sicherlich, und das ist, was ich mir auch nach dem Spiel vorgeworfen habe, dass ich da gerade in der entscheidenden Phase nicht den kühlen Kopf hatte, gerade beim ersten stehen zu bleiben. Ich glaube, also es gab auch keinen Kontakt, aber es ist halt auch sehr schwer, gerade wenn ein Ellenbogen nach oben geht oder irgendwie mit Ball, man weicht aus, ist in der Defense-Stellung und geht mit dem Kopf nach hinten, dann ist halt auch mal, dass man das Gleichgewicht verliert. Ja, also es war jetzt auch nicht so, glaube ich, dass ich den Kopf in den Nacken geworfen habe und wild gestikuliert habe, sondern es ist halt einfach so, ich bin ja auch danach gleich wieder aufgesprungen. Ja. Ja. Deswegen, also es ist so ein bisschen, wer mir da Flopping vorwerfen will, der, glaube ich, soll sich meine letzten Jahre anschauen, dass ich immer ein Spieler war, der dafür steht, dass er hart und ehrlich spielt.
Das kann man absolut sagen. Gerade mit dem Rücken zum Korb haben wir schon in unserem ersten Podcast die ganz große Stärke von dir. Wie hat sich das Spiel denn dann in den letzten Wochen und Monaten noch so ein bisschen verändert? Du hast ja dann doch immer wieder mal jetzt häufiger auch an der Dreierlinie gestanden, ne?
Ja, aber auch wieder vermehrt haben wir versucht, auch den Ball zu mir in Low Post zu kriegen. Die Mannschaften hatten sich ein bisschen besser drauf angestellt mit Doppeln, sodass wir da meistens aus dem Low Post eher Würfe oder kreiert haben. Aber ja, an der Dreierlinie und mittlerweile ein bisschen mehr Selbstvertrauen und einfach auch ohne zu zögern. Ja, ich glaube, es ist in den letzten Wochen ein bisschen sicherer geworden, vielseitiger geworden und dann ist es natürlich auch variabler für die Mannschaft, wenn ich auch mal von draußen einstreue.
Und es bleibt mehr Platz für die anderen. Auch das, finde ich, hat man hin und wieder gemerkt. Als sie dann gemerkt haben, okay, du schmeißt den auch schneller weg jetzt oder wirfst einfach auf den Korb, dann war da mehr Platz in der Mitte. Ja. Dann gab es die Cuts. Ein sehr schöner Dank, das einmal mit dem Extrapass dann noch. Das war ja auch Spiel 5.
Saison beendet jetzt, Mitte Juni. Es ist eine super lange Saison natürlich wieder gewesen, plus Nationalmannschaft, die du auch abgerockt hast, dazu beigetragen hast. Wie fühlt sich der Körper dann jetzt an? Also gibt es überall Zipperlein, denke ich mal, aber gibt es jetzt auch, spürst du jetzt schon dieses leichte emotionale Loch und denkst dir, boah, jetzt kommt ja nächste Woche Nationalmannschaft, jetzt muss ich schon wieder dahin. Oder denkst du dir, boah, geil, nächste Woche Nationalmannschaft.
Also natürlich ist es nach so einer langen Saison extrem schwer, da jetzt schon über das nächste Training nachzudenken. Aber für mich ist es, wie gesagt, immer eine Frage der Ehre, zur Nationalmannschaft zu gehen. Und ich freue mich darauf, auf die Jungs, auf Henrik, auf die Aufgaben, die da auf uns warten.
Der erste Gegner, hör mal kurz weg, Alex, ist ja auch nur Österreich.
Moment, Jakob Pöltl, mit dem kriegst du es zu tun.
Kommt Pöltl?
Ja, klar.
Seine Position.
Eben.
Naja, ich glaube, er wird eher als Center
laufen. Ja, stimmt schon. Aber ihr werdet euch begegnen.
Wir werden uns begegnen. Aber da sind wir wieder beim Thema. Es macht mir Spaß, gegen herausragende Spieler zu spielen.
Also mal Basic und Pöltl, ist ganz gut. Inside. Ja. Geht schon.
Also spielt man halt basisch die Vier dann? Nee.
Nee, das ist schwierig. Also ich glaube, Pöltl kann schon die Vier auch spielen. Wenn, also mal schauen, wie...
Dann freue ich mich drauf.
Ja. NBA-Duell, Danilo.
Ja.
Wir müssen es streifen.
Ne? Sie, haben ja, sie hatten ja einen Trainerwechsel, muss man das
sagen. Der Trainer entlassen. Als erstes Spiel habe ich geschimpft. Boah, war das schlecht.
Ja, da war. Aber ihr wart auch sehr gut, muss man sagen.
Ja, ja. Ich meine, ihr wart so zum Zugucken und vor allem zum Kommentieren. Ich hatte so schlechte Laune im dritten Viertel.
Ja, du warst ein bisschen persönlich getroffen.
Ja,
aber man muss sagen, das Spiel gegen Serbien haben sie dann wieder nur mit dem letzten Wurf verloren. Also,
Jausen-Gegner sind seltener
geworden.
Das auf jeden Fall. Also, es wird auch wieder ein hartes Duell und es hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass man das nicht.
Du musst das nicht sagen.
Okay. Nein. Ich glaube, das wäre fatal, wenn wir da reingehen würden und denken, dass das wieder ein Selbstläufer, wie es im ersten Spiel war.
Ja.
Und ein paar Tage frei hast du ja jetzt, ne?
Ein paar Tage frei habe ich. Ich habe gerade schon geschaut, eine Woche, dann geht's wieder los.
Was machst du in der Woche? Also Urlaub außerhalb von München oder?
Urlaub gibt's nach der Nationalmannschaft.
Ah.
Jetzt ein paar Termine abhaken in München und dann zur Nationalmannschaft. Und
wohin geht's in Urlaub? Darf man das wissen?
Es geht in die USA.
Ost- oder Westküste? Nicht sagen! Ah, du hast Osten schon gesagt.
Ja.
Was hättest du gesagt?
Westen.
Ja. Nee, es wurde dann, die Flugzeit hat sich dann für Osten entschieden.
Die Flugzeit?
Ja. Ist doch so nochmal deutlich länger.
Ja, aber auch nur 2-3 Stunden.
Das klingt, ja, dann eher im Süden.
Osten. Ja, wir hatten, also meine Freundin hat Familie im Osten, an der Ostküste und dann haben wir gesagt, nochmal an die Westküste fliegen ist
zu weit. Ja gut, dann ist klar, wenn der Familie noch ansteht. Ja. Cool, ich hätte auch mal wieder Bock auf USA. Nicht schlecht. Aber Bock auf USA. Die Situation ist folgende. Danilo hat keinen Vertrag für die kommende Saison. Bumm. Natürlich wird uns Danilo nichts sagen zum aktuellen Stand von allem, was da so ansteht.
Ja.
Und du hast uns ja schon mal im Interview bei der Nationalmannschaft, Alex, glaube ich, ins Mikrofon gesprochen. Ich erinnere mich an den O-Ton. Das Thema NBA ist jetzt nicht so ganz. Also wenn die anrufen, dann springst du auch an die Westküste, würdest sogar die Westküste fliegen.
Trotz längerer Flugzeit.
Ich glaube, das geht für jeden Profi-Basketballer, wenn da der Anruf kommen würde, dass man sich da sofort... Oder
aber sowas wie Summer League und sowas steht dann nicht an.
Summer League steht nicht an, nee.
Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, eure Situation, oder ja, du hast keinen Vertrag, aber dein Verein spielt nächste Saison Euroleague, das ist ja auch ein Faktor. Also das, du weißt, du spielst im höchsten europäischen Wettbewerb.
Auf jeden Fall. Also ich sage ja immer, ich will mich stetig verbessern, stetig neue Herausforderungen haben. Deswegen war Euroleague vor der Saison mein Ziel, nächstes Jahr zu spielen. Und ich habe auch schon gesagt, wenn es mit München klappt, wäre es natürlich auch schön.
Mhm.
Aber ich glaube, also ich kann nur sagen, ich hatte mich jetzt während den Playoffs, und das glaube ich hat auch jeder gesehen, voll aufs Spielen konzentriert und alles beiseite geschoben, was da irgendwie die Zukunft angeht und überlasse das meinem Agenten und
aber dem kann man ja auch so Präferenzen mitteilen. Ne? Also wir haben genügend große Spieler in der ACB. Würde ich deinem Agenten schon mal sagen. Das reicht. Tibor ist da, Joe ist da. Und so oft scheint da auch gar nicht die Sonne. Das ist auch wirklich, das stimmt nicht. Da gibt es auch oft Wolken, gerade im Baskenland. Das ist echt, das ist gar nicht,
das regnet. Das stimmt, da ist das, ich kriege regelmäßig da die Schneebilder noch. Also
aktuell haben wir hier das bessere Wetter auch. Alle Leute, absolut, die jetzt auf Malle waren, so Regen.
München ist doch lebenswert, oder nicht?
Das kann ich nur unterstreichen.
So. Also. Gut, dann lassen wir es dabei. Wir kriegen ja eh nichts raus. Ich meine, was soll man denn sagen? Das wird auf jeden Fall ein toller Vertrag werden, glaube ich. Wird ein guter Vertrag.
Das hoffe ich.
Du bist jetzt 26?
Genau.
Ja, dann hast du jetzt einen 3-Jahres-Vertrag bis 29. Und dann kommt der richtig geile nochmal. War schon gut. Also gute Phase jedenfalls. Gutes Alter, um MVP der Finalserie zu werden, würde ich mal so sagen. Kommt nochmal eine Null hinten dran. Gut, Nationalmannschaft haben wir abgehakt. Nächstes Jahr spielt er Euroleague oder, ja, ich glaube schon, NBA nicht. Hast du NBA Finals verfolgt?
Live habe ich nichts gesehen, aber mir die Highlights und Ergebnisse natürlich
alle
angeschaut.
Lieblingsspieler?
Lieblingsspieler? Ich ziehe immer meinen Hut vor LeBron, muss ich sagen.
Also ja, wie er, muss man trotzdem, ja,
total. Wie er, ich habe auch gesagt, also eigentlich hätte er es auch verdient gehabt, als verlierende Mannschaft MVP zu werden.
Tough bei einem Sweep natürlich.
Tough bei einem Sweep, aber wie er die Mannschaft bis in die Finals getragen hat, also ich glaube, das hat bisher noch nie jemand so gemacht.
Ja.
Und deswegen Hut ab vor der Leistung.
Ja, genau. Du hast in unserem ersten Podcast schon mal gesagt, dass du wahnsinnig viel trainierst. Also wirklich vielleicht mehr als andere, dass man dich, dass sogar Djordjevic dich aus der Halle jagen wollte, so jetzt geh mal nach Hause. Ich denke, da hat man es geschafft, wenn ein serbischer Trainer sagt, jetzt geh mal nach Hause, du hast genug trainiert. Bleibt das so? Also ist das tatsächlich auch immer dein Anspruch, so das Nowitzki-like zu sagen, immer arbeiten, muss immer arbeiten?
Das wird sich nie ändern. Also ich werde immer freie Zeit, freie Morgende nutzen, um in der Halle zu sein. Natürlich ist das, muss man immer abwägen, auch klar mit einer Rolle im Team, mit Spielzeit und auf seinen Körper hören. Aber ich werde immer jemand sein, der extra in der Halle ist, extra wirft nach dem Training, extra in den Kraftraum geht, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, mich jedes Jahr zu verbessern. Und das geht nur mit Training.
Ja. War da der Wurf tatsächlich auch ein Fokus dann jetzt im letzten Jahr? Oder bleibt einer?
Ja, also Wurf ist bei mir immer ein Fokus. Wenn ich immer so ein bisschen eine Schwäche sagen sollte, dann war das meistens der Wurf. Wobei ich da
Wurf bisschen, ist eine Schwäche?
Ja, ich war konstanter, aber die Schnelligkeit im Wurf und dieses Nicht-Zögern und gegen den Mann vielleicht auch mal einen Wurf, das sind Sachen, wo ich sicherlich noch arbeiten kann. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen in meinem Trainings, wie ich trainiere, meinen Wurf ein bisschen umgeändert. Nicht mehr die Anzahl an Würfen maximal zu machen, sondern gerade mir auch Aufgaben zu setzen, die ich erfüllen muss nach einem Training, seien es 10 in Folge. Es gab eine ganz witzige Phase, als der neue Trainer kam, der mir nach dem Training immer wieder neue Herausforderungen gestellt hat, die relativ einfach angefangen haben. Und am Ende, glaube ich, die letzte Aufgabe war, muss 19 aus 20 Dreiern treffen.
19 aus 20?
Ja.
Das kann dauern eine Zeit, ne?
Das kann dauern. Ich glaube, er kam auch, meinte, ja, wir sehen uns dann heute Abend beim Training, ja, in 6 Stunden. Ich wurde einmal heiß und wir waren in 5 Minuten fertig.
Sehr gut.
Ja, also ich glaube, dieses Umdenken ist auch so ein bisschen, was mir geholfen hat in meinem Wurf.
Da gab es ja das berühmte Schwedhelm-Video, wie er wie viel trifft von 194 oder so. Ja,
also dahin brauche ich noch ein bisschen. Ja.
Obwohl ja die Würfe im Spiel immer noch was anderes sind. Ne?
Komplett. Auf jeden Fall.
Höherer aber, Puls.
Höherer Puls, deswegen gerade solche Würfe, wo es dann auch drauf ankommt, jetzt muss 10 in Folge und der 10. Wurf, der fühlt sich immer ein bisschen anders an.
Und trotzdem, wo du so viel trainierst und ja eigentlich dann mega fit sein musst, hast du uns ja gestanden nach Spiel 4 Bamberg, dass du total platt warst.
Auf jeden Fall. Also Spiel 4 in Bamberg, da sah ich, glaube ich, auch aus wie ein angeschlagener Boxer. Ja. Danach die Temperaturen in der Halle, dann wirklich dieser Kampf, sich da wieder ranzukämpfen, das war schon sehr, sehr kräftezehrend, aber hat sich gelohnt.
Jetzt hast du ja die letzten 2 Jahre tatsächlich diesen Schritt gemacht. Jetzt bist du, wir haben immer wieder gesagt in unseren Berichten, der beste deutsche Basketballer in der BBL. Merkst du das jetzt auch so ein bisschen, also in irgendeiner Form? Also bekommst du mehr, wollen Leute mehr Selfies mit dir machen? Wirst du häufiger anerkannt, erkannt auf der Straße? Wirst du anders verteidigt? Bekommst du auch mehr, ja, ich will nicht sagen Hass oder sowas, aber mehr so, ja, wirst du einfach mehr wahrgenommen an sich, in jeder Hinsicht?
Mehr wahrgenommen auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, ich war ja ein Spieler, der ein bisschen unterm Radar geflogen ist, gerade im Vergleich mit den anderen Spielern auf meiner Position, die in Deutschland davor, die bis letztes Jahr gespielt haben. Klar kriege ich jetzt dadurch auch mehr Aufmerksamkeit, dass sie nicht mehr da sind.
Wer war das jetzt?
Maxi und Daniel. Gerade die.
Stimmt, die 4, ja, die wurden immer sehr.
Obwohl Maxi genannt. Auch immer relativ ruhig so durch.
Ja, also ruhig, aber natürlich auch schon früh als sehr großes Talent, was er ist, natürlich auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und da war ich meistens dann immer so ein bisschen die Nummer 3 in der Öffentlichkeit. Mit eigentlich ähnlichen Statistiken.
Und, ach so.
Du hast ja die fancy Dunks und Blocks.
Genau,
du wärst auch gerne der nächste Dirk Nowitzki gewesen.
Das lassen wir jetzt mal im Raum stehen.
Wenn Tim Olbrecht der nächste Dirk Nowitzki sein kann, dann will ich es auch sein.
Nee, ich sag ja, das ist auch mein Glück gewesen eigentlich, dass ich, glaube ich, so früh nicht diesen Hype abbekommen habe und immer weiter gearbeitet habe, weil wenn man anschaut, viele Talente, die früh zufrieden sind oder diesen Hype bekommen, arbeiten nicht weiter. Und ich glaube, das war ein Segen für mich, dass das nicht der Fall war.
Und jetzt zahlt sich's aus.
Warum ist die Grundschule so gut bei dir? Mit Rücken zum Korb.
Das ist es, also immer.
Da, in Ruhe.
Ich habe auch gerade, also nach dem Sieg hat mir Gordon Herbert auch geschrieben und jedes Mal, wenn ich mit ihm schreibe oder mit Klaus Perbers sehen, bedanke ich mich eigentlich jedes Mal, dafür, wie viel Zeit und Arbeit sie in mich investiert haben. Und
Klaus vor allen Dingen, glaube ich, ne?
Ja, also Klaus vor allem, aber auch Gordy. Wirklich da extrem viel, die 5 Jahre in Frankfurt mit mir gemacht haben. Mhm.
Thibaut hat uns erzählt, dass Philipp Köchling ihm den Freiwurf beigebracht hat.
Ach. Mhm.
Weißt du es noch? Hat Philipp auch bei dir in deinem Wurf was verändert?
Also ich schieße nach dem Training, verändert nicht, aber ich schieße mit ihm nach dem Training immer, ja, doch mal immer wieder so, dass er mir ein paar Aufgaben reinstreut und so.
Okay. Also jetzt gibt es noch eine Sache, die du noch verbessern willst. Das hast du in einem Wurf gearbeitet. Was kommt jetzt in der als nächstes Ziel? Also es klingt alles so zielorientiert. Ne? Dann mache ich das, dann mache ich 19 aus 20, dann ist mein Wurf gut und dann arbeite ich an der Schnelligkeit, Release.
Ja.
Jetzt kommt.
Ja, ich werde weiter an meinem Wurf arbeiten, Schnelligkeit, wie ich gesagt habe. Ich glaube, vielleicht noch die Komponente Pull-Up vielleicht ins Spiel irgendwie reinzubringen, dass man das noch aus dem Closeout attackieren oder so.
Eine Sache fällt mir auf, Danilo. Mit dem Rücken zum Korb, du schiebst wirklich auch recht, wirklich sehr, sehr stämmige Spieler weg. Ich will nicht sagen, dass du nicht stämmig bist. Also du bist ja kräftiger 2,8 Meter Bursche. Aber irgendwie wirkst du jetzt nicht so wie so ein Bulle. Aber du hast scheinbar unheimliche Kraft im Oberkörper.
Ja, also ich wirke vielleicht nicht so, aber wo ich auch wieder sage, das ist mein Fluch und Segen. Ich hatte relativ früh Rückenprobleme. Mhm. Und muss seitdem jeden Tag meine Core-Übungen machen.
Ach komm.
Die berühmten Core-Übungen.
Core-Übungen. Mhm. Und ich glaube, das ist meine Stärke, dass da mein Rumpf wirklich so stabil ist, dass ich da gefestigt bin.
Weil im Post-Up nimmst du sie auch alle vor, ne? Also.
Ja, also ich glaube auch, natürlich ist es auch viel Kopfsache einfach, dass man da nicht zurückschreckt, ja, vor irgendwas. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt auch meine Stärke, dass ich da...
Pöltl hat keine Chance. Ich sehe den Pöltl ganz klein im Nachteil.
Also ein guter Verteidiger. Das ist ein guter Verteidiger.
Ja, aber das, ja, reicht nicht.
Also bin ich auch gespannt. Also ich habe mir auch gedacht, während der Playoffs, so, okay, also mir fiele jetzt keiner ein, der, wenn du den Ball in der richtigen Situation kriegst, der dich da unten verteidigen kann. Also entweder muss das Doppel kommen oder du scorst. Und selbst wenn das Doppel kommt und zu spät ist, dann bist du halt auch schon durch die Mitte ab.
Ja, also das ist, glaube ich, die Stärke, die ich auch in das Spiel, ja, in unser Spiel bringen konnte, dass ich da im Low-Post, dass dieses Inside-Outside-Game ein bisschen variabler wurde, oder?
Mhm. Absolut.
Die Balance da ein bisschen mehr gestimmt hat.
Wer ist da der kräftigste Gegenspieler? Wer, wo du sagen musst, oh, da muss ich echt, also der ist schon ordentlich.
Der kräftigste Gegenspieler. Also
den kräftigsten Oberkörper.
John Bryant.
Also zum Beispiel defensiv im Low-Post sehe ich gegen Mike total schlecht aus, weil er einfach auch so stark ist.
Genau, das ist einer, wo ich sehe, da denke ich mir, okay, das sehe ich, dass der stark ist, weil er ist einfach so ein Barockschrank. Ja.
Ne? Aber du tänzelst ihn aus dann.
Ja, ich versuche natürlich dann mit der Schnelligkeit da was wegzumachen.
Ja gut, der ist kräftig, das stimmt. Ja.
Also mal Basic ist auch, also
ja, auf jeden Fall, der Masse. Masse und der macht das auch smart, wie er das vor allem im Low-Post selbst in der Offensive spielt. Da gibt es schon einige. Ich meine, das ist ja der Vorteil, dass ich mit meiner Größe auf der 4 spiele, dass ich da halt meistens den Vorteil im Low-Post habe gegen die anderen Vierer, da die Tendenz ja immer zum Stretch 4 geht.
Devin Booker im Training ist sicher auch spannend.
Sicher, also ich meine, klar, das sieht, glaube ich, jeder, dass der mit seiner Athletik und wenn er erstmal ein bisschen sauer wird, dass da ganz, ganz schwer wird.
Ja. Hat Giffey dich auch verteidigt ab und zu, ne? Wenn die klein gespielt haben?
Auf jeden Fall, und das war auch dann der Fokus, dass wir da auch immer wieder versucht haben, den Ball reinzukriegen.
War schon eine lustige Konstellation bei Alba, mit dann plötzlich mit Giffey auf der 5, ne? Die haben ja irgendwann, sind die ja komplett durchgedreht und haben wirklich 4 Garten.
Spiel 3, plus das Giffey. War uns, glaube ich, die Situation, wenn sie klein gespielt haben, Sigma auf der 5, die uns am meisten Probleme gemacht haben. Aber wir haben auch in der Serie dann gelernt, auch damit umzugehen.
Mhm. Sehr viel adaptiert während der Serie, weil Spiel 1 seid ihr noch deren Spiel mitgegangen.
Das waren so unterschiedliche Spiele.
Ja, Wahnsinn.
Ne? Auf jeden Fall. Spiel 1, da habe ich so gedacht, okay, Spiel 1 habt ihr noch gedacht, so wie gestern Deutschland-Mexiko im Fußball. Ja. So wie Deutschland dieses Spiel angegangen ist, seid ihr Spiel 1 angegangen, von wegen, Jungs, wir spielen unser Ding und dann wird das schon. Und habt ihr euch auf euer offensives Talent verlassen und dann musstet ihr adaptieren für Spiel 2 und 3 und habt einfach Defense gespielt, bis die Knochen geknackt haben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich meine, eigentlich ist es ja auch ein guter Approach, wenn man sagt, wir spielen einfach unser Spiel und man hat dieses Selbstbewusstsein, aber natürlich zeichnet es auch eine Mannschaft aus, wenn sie lernt und die Sachen besser macht, dann auch vor allem in dieser kurzen Zeit, die in der Playoffs sind.
Mhm. Ja, ich fand die Serie insofern spannend, weil sie völlig unvorhersehbar war. Wir haben mit so vielen Leuten vor Spiel 5 gesprochen und alle haben natürlich mich gefragt, und wie geht's aus? Und ich sage, wisst ihr was, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe Argumente dafür, dass die Bayern gewinnen, dass Berlin gewinnt, dass es knapp wird, dass es Blowout gibt. Ich wette jedes Spiel, was ich kommentiere. Jedes. Jedes freaking Spiel. Ob Tübingen, Ludwigsburg oder Bayern gegen Berlin. Dieses fünfte Spiel habe ich nicht getippt, weil ich dachte mir, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das war das Geile an der Finalserie.
Das stimmt.
Ja. Und deswegen hat sie viel Spaß gemacht.
Ich kann da auch immer wieder nur noch Hut absagen vor Aber Berlin, vor der Saison, die sie gespielt haben, wie sie als Team gespielt haben. Sehr, 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 sehr beeindruckend, wirklich. Ja.
Also haben das so auch nach außen getragen, haben sich auch gut dargestellt, sag ich mal einfach, mit dem neuen Coach und mit allem. Vor allen Dingen nicht mehr der Vergleich zu den Jahren zuvor, wo man dachte, mein Gott, dieses Gebrüll an der Seitenlinie und dann kriegen sie doch nichts auf die Kette und werden nur Siebter. Hat alles nichts gebracht. Gut, Danilo, dann wollen wir dich auch in die freie Zeit dieses Montags entlassen.
Ich könnte euch noch eine kleine Trivia stellen.
Wir können auch zusammen noch jemanden anrufen.
Wollen wir das?
Ach so, ich weiß, wir sind ja am Ende, ist ja unser letzter Podcast in dieser Saison. Und du bist dabei, wir können noch.
Ich stelle dir mal eine kurze Frage, die ist relativ einfach, weil ich habe in einem Live-Kommentar nicht gehört, ob ihr sie da schon geklärt habt. Finals MVP 17-18, deutscher Spieler, aber welcher war, es gab noch einen anderen deutschen Spieler, seit der Finals MVP vergeben wird.
wer
war das denn?
Ein deutscher Finals
MVP. Kann ich antworten?
Ja, klar.
Anton.
Ja, klar.
2012, 2013.
Das ging aber
ganz einfach. Ja. Ich wusste es auch nicht und es haben mir viele gesagt, du bist der zweite deutsche Spieler aller Zeiten.
Ja.
Und dann hat mir ein Freund geschrieben, ja, Anton war es.
Anton war es 2012, 2013, also bei der Meisterschaft 2013. Er war aber nicht Playoff-Topscorer in dem Jahr bei Bamberg. Wer war das denn? Playoff-Topscorer im Jahr 12-13.
Ja.
Also in der Fleming-Ära ja noch.
Ja. Sehr viel NBA-Spiele auch gemacht.
Oh,
Jacobson?
Mhm.
Brian Roberts?
Brian Roberts?
Europäer.
Mit Europäer. NBA-Vergleich.
Ah, Nachbar.
Ja, richtig, richtig. Oh, so stark.
Du bist
so
ja ein richtiger Trivia-Gott.
Ja. Ja.
Aber ich habe ja auch dreimal geraten, eigentlich wäre ich ja schon längst raus.
Kennst du dich so auch mit Basketball-Historie?
Also,
wirkt schon so.
Ja, einigermaßen. Also ich meine, das sind ja auch die dominanten Teams in Deutschland gewesen.
Hättest du auch unsere Trivia der Woche, wir haben verlosen immer ein Abo die Woche von der besten Zeitung der Welt, der BIG, beantworten können, wer der Zeitnehmer war beim Olympischen Finale 1972 im Audidom damals, UdSSR gegen USA?
Auf gar keinen Fall.
Aber du kennst das Spiel, du kennst die Hintergründe
dieses Spiels. Ich kenne das Spiel und alles, ja.
Das war 3 Sekunden am Ende geklaut, die Russen nochmal Einwurf. Der Zeitnehmer war Sepp Blatter.
Ach krass.
Ja, heiß, ne? Der war damals.
Damals schon.
Damals schon involviert. Wenn es Ärger gab, war er schon dabei.
Damals schon kommen die 3 Sekunden. Hier habt ihr sie. Zack.
Ja, der Hintergrund ist anscheinend, dass er für diesen Uhrenhersteller Longines gearbeitet hat und deswegen da irgendwie am Zeitnehmerpult saß.
Ja.
Das ist interessant.
So, wir haben wenig über Fußball gesprochen.
Während ich unseren Gast anrufe, den letzten, dann ist auch Danilo entlassen. Wir holen noch den dazu, auch Trivia für Danilo. Den Sportreporter, der dieses Jahr zum ersten Mal nach 30 Jahren kein Basketball kommentiert hat.
Er ist relativ bekannt.
Aber er kommt nicht drauf, das will Buschi gleich sagen. Buschi ist Buschi.
Hab ich mir fast gedacht.
Aber innerhalb von 3 Sekunden nicht drauf gekommen, das mag er nicht.
Ja, genau.
Wir rufen ihn mal an und holen ihn in die Verabschiedung mit rein, denn
er weiß Bescheid.
Er weiß nicht Bescheid.
Oder ist das der klassische Überraschungsanruf?
Nee, ich habe ihn gefragt, ob er da ist. Also zu Hause ist, weil der ist ja immer im Urlaub. Und er ist tatsächlich da. Und ich glaube auch, dass der sich freuen würde, weil es ist ja seine, wenn man so will, seine erste Saison gewesen, wo er kein Basketball gemacht hat.
Stimmt, ja.
Und er hat das 5. Finale geschaut.
Oh.
Statt hier Costa Rica.
Jetzt haben wir uns mal richtige Expertise.
Also vergleichsweise.
Ja, die Kommentare haben gefehlt dazu, die typischen Ausraster von ihm. Ja?
Ja, aber ein paar. So, da ist er, unser Buschi. Buschi.
Ja, schöne Grüße aus dem Campo Bahia.
Du, wir haben uns gedacht, das ist der letzte Podcast der Saison. Wir haben alle Gesprächspartner durch.
Ja.
Wir beenden diese Saison mit demjenigen, der das ganze Jahr nicht dabei war. Wir haben noch Danilo Bartel auch bei uns sitzen im Studio.
Ja.
Also
Gratulation zur Meisterschaft und zum MVP
der Finalserie. Danke.
Und wir wollen auch gar nicht groß rummachen, Buschi, aber wir wollen natürlich von dir hören, wie sehr du das doch vermisst hast, nicht dabei gewesen zu sein in dieser Saison. Sag doch mal ehrlich, dieser ganze Ninja-Warrior-Kram und dieser ganze Sky-Fußball, Mainz gegen Hoffenheim aus der Konferenz, das ist doch nichts gegen Spiel 5 Bayern gegen Berlin.
Nein, aber es ist ja einfach so, dass man sich bei der Telekom entschieden hat, die Qualität voranzuschicken. Und da hat man gesagt, der Körner ist die Nummer 1 am Mikrofon in Deutschland. Ich sehe es genauso. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich zurückziehen. Das war der Grund. Ich habe aber das natürlich, ihr werdet es nicht glauben, ich habe das intensiv verfolgt, vor allem die Playoffs. Und mir ist wenig aufgefallen im Bereich der Berichterstattung, was ich hätte kritisieren wollen. Muss ich wirklich sagen, hat er sehr schön gemacht.
Was ist dir bei Danilo aufgefallen? Wir haben im Laufe der Saison immer
gesagt... Ich muss was sagen, was ihm nicht gefallen wird. Und deshalb ist er wahrscheinlich, gehört er zu den Hunderttausenden von Basketballfans, die froh sind, dass ich nicht mehr mein Unwesen treibe. wenn ich ihm einen Tipp mitgeben darf, er hat so geile Playoffs und vor allem eine geile Finalserie gespielt. Dieses theatralische zu Boden gehen, überlass es den Fußballern, Danilo. Lass es.
Wir haben schon drüber gesprochen. Ja.
Danilo, erklärst du es dem Buschi, was speziell bei der zweiten Szene gegen Luxemburg
war? Ich hab auch schon eingestanden, erste Mal muss ich auf jeden Fall stehen bleiben oder versuchen stehen zu bleiben, aber ich habe schon gesagt, jedem möchte ich in die Situation gehen und wenn er den Kopfstoß von unten bekommt in der Defense-Situation, dass man das gleichfällig verliert eben. Und ich sage immer wieder, wer mich kennt und die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß, dass ich ein ehrlicher und harter Spieler bin und das kein
Provozieren. Du sollst ja jetzt auch nicht da irgendwie so ein Stigma bekommen oder so, denn das wäre auch total unfair. Auf viel niedrigerem Niveau ist es mir mal passiert, dass ich immer provoziert bin von jemandem und dem habe ich anschließend eine Ohrfeige gegeben und bin für 5 Spiele gesperrt worden. Also von daher
verstehe ich das auch. Du hast ihm eine Ohrfeige gegeben. Kann man dich so leicht provozieren, Buschi? Das wäre mir jetzt neu.
Früher, heute nicht mehr. Bin altersmüde geworden.
Aber du musst doch sagen, was Danilo gut gemacht hat. Das war ja das...
Er ist der beste deutsche Spieler in der BBL.
Ja, also erstmal finde ich das oft schwierig, Leute auf einzelnen Positionen zu vergleichen, aber dass Danilo, das muss ich jetzt nicht auch noch Honig um Bart schmieren, dass er das vor allem in den Playoffs sehr, sehr gut gemacht hat, weil er eben das Gesamtpaket hat, das du im modernen Basketball brauchst. Ja, eben nicht nur 1,90 Meter mit der Beweglichkeit und einem guten Wurf von außen, eine gute Post-Up-Bewegung mit dem Körper, Galle und Gift in der Verteidigung, das ist schon ein recht gutes Paket. Ich hoffe für euch und Telekom Basketball, dass er noch eine Weile in der BBL dabei ist. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Karriereplanung ein bisschen was anderes
ist. Ja, das ist ein sensibles Thema, Buschi. Haben wir gerade schon besprochen mit dem Danilo. Da will er nicht so richtig rausrücken.
Ja, dann müsst ihr mich aber nicht dazu schauen. Wenn er mir erzählt, müsst ihr nicht drüber reden und habt ihr schon gesprochen und so, ja, dann könnte man Schuh aufblasen.
Ja, du bist ja wirklich schnell zu provozieren.
Das ist ja Wahnsinn.
wann geht's in Urlaub, Buschi?
ich bin ja dauerhaft im Urlaub. Ist ja immer so in letzter Zeit. Ne? Das nennt man Work-Life-Balance. Von Anfang Juni bis Ende August mache ich Urlaub. Die nächste Auslandsreise steht, am Wochenende Wien und dann in knapp 2 Wochen geht es nochmal nach Mallorca. Und dann kommt noch Kreta und dann kommt quasi noch Teneriffa.
Okay, Danilo.
Ich glaube, du hast den falschen. Dann aber auch alle Inseln abgehakt.
Augen auf bei der Berufswahl, Danilo.
Ich glaube, du hast den falschen Beruf gewählt.
Ja, aber ich 3 Wochen dieses Jahr Urlaub, so viel hatte ich noch nie in meinem Leben.
Ach komm.
Ja.
Siehst du?
Hat er denn gar nichts verraten, wie es für ihn weitergeht? Hat er gar nichts gesagt?
Nee, haut nichts raus. Nee. Also, ich glaube, er möchte gerne Euroleague spielen, aber wenn die NBA anruft, dann geht er auch hin. Puh. Also, wird schwer. Ich weiß es nicht.
Ist ja auch nicht einfach und auch nachvollziehbar.
Ja,
nach so einer Saison.
Buschi, dann.
Das war schon alles?
Ja, wir wollten einfach, dass du unser letzter Gesprächspartner bist im Podcast in dieser Saison. So einfach, um es rund zu machen.
Darf ich dir noch was sagen?
Ja, natürlich.
Also, es ist ja eine alte Verbundenheit, wisst ihr ja. Ne? Und ich gehöre ja nicht zu den Menschen, die, wenn sie für andere Auftraggeber arbeiten, das, was die vorherigen Auftraggeber machen, nur zu kritisieren und nur rumzumeckern, macht weiter so. Ja? Gebt nicht auf, auch dein Bestreben, Basketball weiter zu vergrößern in Deutschland. Gebt nicht auf, Mike. Immer Feuer. Ja? Ich habe 25 Jahre mitgemacht, die nächsten 25 gehören dir.
Ja, wir bemühen uns. Wir haben ein super Team bei Telekom Sport, das muss man so sagen, das war wirklich... Wahnsinn, was wir investiert haben, und wir hoffen, dass es so weitergeht.
Ja. Und Danilo, ganz lieben Gruß auch von mir. Wie gesagt, Gratulation an die gesamte Mannschaft und Organisation. Und trifft die weise und richtige Entscheidung für den weiteren Karriereverlauf.
Ne? Dankeschön.
Spielen, du musst spielen.
Das auf jeden Fall.
Alles klar, Büsch. Viel Spaß bei der WM. 14 Uhr, nächstes Spiel.
Ja, ich weiß. Und das ist übrigens jetzt tatsächlich von großer Bedeutung, Schweden gegen Südkorea. Südkorea,
ne? Genau.
Also das ist tatsächlich so, wenn die Schweden das hoch gewinnen, dann ist, ich glaube, dann wird der nationale Notstand in Deutschland ausgerufen. Ja. Aber das macht übrigens spannend. Ne? Ich bin voll drin im Thema. Ich habe Spaß an der Geschichte immer noch.
Ja. Das ist gut so, ich bin nicht so richtig im WM-Fieber, aber das...
Ja, du hast aber auch gar keine Ahnung vom Fußball, von daher ist das gut, wenn du dich äußerst. Das ist schon in Ordnung.
Ja, ich bin ja froh, dass du Ahnung vom Fußball hast.
Dafür habe ich keine vom Basketball. So, mach jetzt weiter, ganz liebe Grüße und habt die wilde Fahrt.
Danke dir für deine Zeit, Büsch, auf bald.
Ciao.
So, das war der Wahnsinnige. Nochmal zum Abschluss. Danilo, jetzt wirst du entlassen in deinen Kurzurlaub.
Dankeschön.
Dass du alle Termine richtig auf die Kette bekommst. Und nächste Woche sehen wir uns in Braunschweig.
Nächste Woche ist das schon?
Ja, Ende nächster Woche. Freitag.
Das geht so schnell.
Schlag auf Schlag. Immer weiter.
Immer weiter. Und dann 3 Wochen Urlaub. Wo geht's nochmal hin?
Ostküste.
Ostküste. Ist auch. Wo ist am schönsten in der Ostküste? Ich war noch nie in Boston.
Miami ist.
Also schon okay. Miami ist schön, aber es ist auch so ein bisschen...
Ach, bisschen rumgammeln in South Beach. Kann ich empfehlen.
Ist Miami mit auf dem Programm?
Nee, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ein bisschen naturbelassener.
Okay. Delaware. Warum nicht? Okay, alles klar. Danilo, schöne Zeit. Auf bald.
Vielen Dank.
Und nochmal herzlichsten die Steigerung. Glückwunsch zu allem, was du erreicht hast in diesem Jahr.
Vielen Dank.
So, wir müssen noch auflösen. Wir verabschieden Danilo und dann lösen wir unsere Trivia auf.
Genau.
Jo, Danilo ist weg.
Alex. Wie er die Trivia gelöst hat im Vergleich zu dir. Nicht schlecht, ha?
Das war ja, also auch die zweite dann, ne?
Ja.
Hat die Namen alle parat.
Ja, der ist schon ein Basketball-Nerd. Also auch im Vorgespräch, ACB-Finals.
Er wusste ACB-Finals?
Ja.
Das ist kein gutes Zeichen.
Ja, aber ich meine, er ist gut befreundet mit Joe Fugmann und der spielt da gerade.
Ja,
aber kann ich mir vorstellen. Also Draft-Reihenfolge wusste auch alles. Doncic.
Oh, ganz schlechtes Zeichen.
Aber du bist ja auch der Glas-halb-leer-Typ. Ich sag, er spielt Euroleague in Bayern.
Du sagst Euroleague Bayern?
Ja.
Ja, ich meine, er muss ja auch ein bisschen gamblen, weil die müssen ihm ein bisschen was draufpacken.
Natürlich, also besser, seine Situation könnte gerade besser nicht sein.
Ja. Du musst ja alles offen lassen, bis die Bayern sagen, hier komm, hast du die
Du weißt Kohle. Nie, ob da ein Spanier daherkommt oder ein Fener oder ein... Man weiß es nicht.
Aber er hat, glaube ich, noch keine Familie und dann reist man auch gerne, weißt du, und dann gehst du noch mal in die Sonne und dann kommt irgend so ein schwindliger Typ und sagt, hier ist auch schön.
Ja.
Eine neue Zufallszahl zwischen 1 und 91 generieren
93.
lassen. 93.
Es kamen noch 2 rein, nachdem ich schon...
Das heißt, jetzt generiere ich die Zufallszahl, Alex.
Tu es.
Für unsere Trivia, wer bekommt das Jahresabo der Zeitschrift Big? Und die Zufallszahl ist 37.
Scheiße. Okay, jetzt muss ich schnell zählen.
Der 37. von unten. Also das ist einer, der wirklich mittendrin geantwortet hat.
Ja, absolut. So, das kann jetzt wirklich sein, dass wir da raus. So, okay.
Aber 93 richtige Antworten. Das heißt, der Zuspruch zu unserer Trivia ist sozusagen explosionsartig gestiegen. Wir machen heute keine. Das schon mal zur Info, weil es ist ja der letzte Podcast und das ist Quatsch. Also bevor wir da bis September jetzt hier oben warten, werden wir dann in der neuen Saison zu unserem Neustart dann wieder von vorne beginnen. Aber heute lassen wir die Trivia-Frage weg. Ich glaube, dass Alex kurz davor ist, bis 37 gezählt
zu haben. Eine Dame hat gewonnen.
Oh!
Und zwar Michaela Edelmann.
Michaela Edelmann.
Herzlichen Glückwunsch.
Hat sie noch was dazu geschrieben?
Dass sie da noch gar nicht auf der Welt war. Und sie schreibt, der arme Herr Blatter, an seiner Stelle wäre ich wirklich nicht gerne gewesen.
Ja, das ist sehr viel Einfühlung.
Oh, und sie bezeichnet dich als ihren Lieblingskommentator. Also, wie verarbeitest du solche
Fake News?
Schade, dass Buschi die noch am Telefon ist. Nee, alles gut, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch natürlich von dieser Stelle. Und damit sind wir am Ende einer langen Saison, eines Informations-Overkills nochmal hier in unserer letzten Ausgabe mit Bamberg, mit Bayern und mit der Trivia.
Was war eigentlich los am Bahnsteig neulich? Als wir aus Berlin zurückgefahren sind nach Spiel 4.
Was kommt jetzt? Was genau kommt jetzt? Naja. Setze keine Geschichten in die Welt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Denn du weißt, es ist ein langer Sommer. Diese Geschichten können sich verselbstständigen und können zu unangenehmsten...
Also du bist ja mein Zugfahrervorbild und wir sind mit dem Zug aus Berlin zurückgefahren.
Das ist korrekt.
Und sie haben den Zug getauscht. Unseren Zug zurück Richtung München.
Korrekt.
Ja. Da stand plötzlich ein kleinerer Zug da.
Auch das ist richtig.
Ja, es gab zu wenig Sitzplätze.
Das ist richtig.
Ja, als wir das festgestellt haben, hast du gesagt...
Wir sind alle in den Zug eingestiegen.
Alle in den Zug eingestiegen.
Zu viert.
Genau, zu viert.
Und stellten fest, also die Reservierung hat ja keine Gültigkeit, wer zuerst sitzt, sitzt zuerst.
Und es war alles voll.
Es war alles voll.
Ja,
so, genau. Jetzt gehe ich raus.
Genau, ich sehe
dich dem Zug.
Ich war noch im Zug, du bist schon am Bahnsteig.
Ja.
Und ich höre dich die Worte sagen, das ist zu voll, das bringt nichts, wir nehmen den nächsten.
Nein, falsch. Ich sage, ich rufe euch vom Bahnsteig aus zu, erstmal im Waggon habe ich gesagt, ich nehme den nächsten, der fährt in einer Stunde.
Genau.
Ich steige aus, damit hattet ihr die Info, dass ich aussteige.
Genau.
Achtung, und
du warst auch schon draußen.
Die Geschichte entwickelt sich in eine für dich ungünstige Richtung, Herr Dächer. Ich stehe auf dem Bahnsteig, sehe noch, ich glaube, Manu,
ja,
rausgucken. Und ich rufe noch rein, ich nehme den nächsten Zug.
Genau.
So, Manu sagt okay oder wie auch immer und bleibt
ich hab
drin.
Ich habe das ja auch gehört.
Ihr bleibt im Zug drin.
Nee, ich habe das gehört.
Und Achtung, jetzt kommt der entscheidende Part.
Ja.
Ich stehe alleine auf dem Bahnsteig. Alle Menschen sind in diesen Zug eingestiegen und haben dann doch irgendwie entschieden, auch wenn sie stehen müssen, sie bleiben in diesem Zug. Nun denke ich, ohne meine Jungs will ich eigentlich doch nicht fahren. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Und gehe an den
Ach, du dachtest, wir bleiben.
Na, für mich war klar, ihr bleibt im Zug. Ist ja klar, weil ihr habt euch ja nicht rausbewegt. Ihr wusstet, ihr hattet die Info, doppelte Info von mir, dass ich nicht fahre. Ihr bleibt im Zug.
Aber.
Jetzt kommt die entscheidende Phase. Ich gehe
in
den Waggon ganz links, erster Klasse, und sehe, dass da keiner steht. Alle sitzen und denke mir, okay, der ist vielleicht doch nicht so voll. Und gehe rein durch die Tür. Und der allererste Sitz rechts neben der Tür ist frei.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Der Mann, der am Tisch gegenüber sitzt, sagt zu mir, Sie haben gerade den Sechser im Lotto getroffen. Ich sage, okay, ich setze mich erstmal hin, damit ich dann mal sitze. Und war hundertprozentig sicher, dass ihr vorne irgendwo im Zug seid.
Naja, das war natürlich dann so, dass du als mein Zugfahrervorbild das gesagt hast. Ich, okay, der Körner, der muss recht haben. Das bringt nichts, in diesem Zug zu bleiben. Ich gehe raus. Entferne mich dann auch, weil ich telefoniert habe, kurzfristig von der Gruppe.
Was ein Fehler ist, man muss sich dann darauf konzentrieren, was gerade stattfindet.
Ja, danke für den Hinweis, Herr Zugfahrer, Herr Verkehrsminister. Aber als ich dann wieder zu meine Leute finde und irgendwann so, wo ist eigentlich Körni? So, ja, der sitzt im Zug um 39. Wie von Zauberhand warst du wieder im Zug, weil ich nicht gesehen habe, dass du wieder rein bist. Also das war...
Also es war nicht, um euch eins auszuwischen. Ich wollte eigentlich mit euch fahren und dachte mir, jetzt sitze ich da und jetzt werden die Jungs schon irgendwo...
Es kam auch irgendwann eine SMS, ich bin schon seit 2 Stunden in München. Also gewisse Schadenfreude habe ich da schon.
Ja, es ist halt so eine lange Fahrt und irgendwann muss man ja mal... Man konnte übrigens auch nicht auf Toilette gehen, die Toiletten waren kaputt.
Das ist hart.
Im
ganzen Zug?
Nee, also die ersten...
Ja, bei euch vorne in der ersten Klasse.
Ja, ich musste nichts nachbezahlen übrigens.
Ja.
Schon erwähnt?
Ja, wir kamen 2 Stunden später an.
Ja, auf jeden ist ja nicht schlimm. Es war trotzdem ein schönes Gemeinschaftserlebnis gewesen.
Total.
Für euch. Ich war alleine. Ich musste alleine da sitzen.
Oh. Du hast sicher nicht Poker gespielt.
So, das war die Saison 17-18. Das war der letzte Podcast-Abteilung Basketball.
Wir machen vielleicht noch eine Sonderausgabe nach der Nationalmannschaft. Das will ich zumindest offen halten.
Echt?
Haben wir ja gesagt. Hast du nicht so überrascht?
Vor oder nach der Nationalmannschaft?
Danach.
Okay.
Dann haben wir ja frische Eindrücke. Wir schauen mal.
Sie werden sich über die Programmzeitschriften auf dem Laufenden halten, ob wir einen Podcast machen oder nicht.
Ja. Vielen Dank für alle, die uns zuhören, die uns schreiben. Ich werde auch versuchen, hin und wieder nochmal zurückzuschreiben. Das ging jetzt nicht so gut in den Playoffs, weil da fand dieses Finale statt, das uns doch ziemlich beschäftigt hat, nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, lieben Dank an alle. Wir haben viele positive Zuschriften bekommen, viel Lob von allen Seiten. Wir werden uns bemühen, im September so weiterzumachen und vielleicht haben wir bis dahin ja sogar Fortschritte gemacht bei der einen oder anderen Recherche.
Ja, also das Thema Frido Frei wird Achtung, immer wieder angesprochen.
Schwieriges Thema. Der Sommer ist lang. Mal sehen, was passiert.
Das ist ein schwieriges Thema.
Bis dahin, gute Zeit.
Gute Zeit.
Guten Tag.